Und jetzt wolltest du anfangen, ne? Herzlich willkommen zu einer neuen spanischen Ausgabe von Schlotterben.
Aha.
Wenn du mich anguckst, hast du mehr erwartet, ne? Ich auch, um ehrlich
zu sein. Ich habe mehr erwartet, ja.
Ja,
ich glaube, die Zuhörerinnen und Zuhörer erwarten auch mehr von dir, nämlich endlich mal einen Jingle.
Boah, Benedikt, das ist schon wieder so eine alte Leistung. Also wirklich,
Los,
das sagst
Gigolos.
Du jetzt so oft, dass man sich schon denkt, lass es doch einfach, das ist so nervig.
Nee, ich glaube nicht, dass
doch,
man sich
das
denkt,
das ist einfach nervig.
Ich möchte dich erinnern an, ich weiß nicht, welche Folge es war, eine große Ankündigung von dir, ja. Bis Folge so und so, haben wir einen Jingle, ich kümmere mich darum.
Du kennst mich jetzt seit 11 Jahren, da weißt du doch auch.
Erwarte nichts.
Genau. So. Wir reden nichts dahinter. Das musst du doch jetzt mal langsam verstanden haben, oder? Mein Gott, nee.
Immerhin
weißt du, bis
zu.
Gerade saß er hier noch und hat seine 5 Möhren gefressen wie so ein Karnickel. Obwohl ich noch gesagt habe, bist du jetzt bereit? Bist du bereit? Und dann
wirklich?
Setzt er sich hier hin und futtert noch diese 3 Karotten schmatzend hier vor sich hin. Und ich dachte
wie du mich
so,
angesickt hast, habe ich gemerkt, okay, diese Frau ist ready, um einen Podcast aufzunehmen. Ich zitiere O-Ton. Was bist du, ein Hamster? Was frisst du hier deine Möhren? Guck mal, du bist schon ganz orange im Gesicht.
Boah, die Leute haben jetzt einen Hörsturz bekommen.
Was? Entspann dich mal. Nee, entspann dich nicht.
Ja.
Am besten du hältst diese Energie bei. Vor 20 Minuten hast du ja noch auf dem Sofa gelegen, wärst fast eingeschlafen.
Ja, bis ich aufgeweckt wurde. Du musst noch 18.000 Voice-Over machen.
Das war aber nicht ich,
nee, das
die
stimmt.
Person, die das gesagt hat.
Ja, ich weiß.
Aber ja, man soll es nicht glauben. Hin und wieder muss man auch als Influencer arbeiten. Insofern.
Benedikt, ey, du machst es wieder, du bringst es wieder so weit, dass ich schon wieder keinen Bock mehr habe, mit dir hier zu reden.
Stell dir ein Lagerfeuer vor und ich habe gerade nochmal so einen Holzscheit genommen und den so nochmal oben drauf geworfen.
Mhm. Wir haben übrigens jetzt gerade mal die Location gewechselt, von Wohnzimmer in die Küche gezogen.
Genau, also ein bisschen ungewohnt. Wir sitzen hier am
Küchentisch.
Weil
wir sonst immer so in unsere Couch versinken irgendwie.
Ich
mit dem Mikro
ganz
in der Hand.
Da drüben aufzunehmen, ne? Muss
ja,
ich mal sagen.
Ich finde hier besser, weil man einfach das Mikro nicht in die Hand nimmt und dann irgendwie damit Faxen machen kann, sondern einfach den Ständer hier vor sich stehen hat.
Red weiter.
Ja.
Bin gespannt, wie du da wieder rauskommen willst.
Und dann einfach gemütlich da rein.
Das ist gemütlich für dich
kann.
Hier. Also, das finde ich da drüben gemütlicher.
Ja, aber das ist mir schon.
Da drüben muss man jetzt für Leute, die das nicht sehen, vielleicht kurz erklären. Wir sitzen hier gerade an unserem Küchentisch oder an unserem Esstisch.
Ja.
Haben hier die Mikrofone auf Stativen. Wie
ja,
sonst
das
nie.
Ist doch wohl gemütlicher, weil ich jetzt meine Arme ablehnen kann und habe nicht die ganze Zeit ein Mikro in der Hand.
Ja, du hast so eine richtige Tresenposition.
Ja.
Als würdest du in der Kneipe am Tresen sitzen.
Bier.
Und dann sagst du, machst du mir noch ein Frischet?
Ja.
Machst du mir noch eins?
Ja.
Ich gehe mal kurz draußen eine rochen.
Ja, das stimmt wohl.
Das könnte ich mir bei dir überhaupt nicht vorstellen, ne?
Rauchen?
Ja.
Warum?
Keine Ahnung. Wenn ich mir jetzt so vorstellen würde, du würdest so casual rauchen, also so unter der Woche, so sagst du, ich geh mal kurz auf den Balkon, eine dampfen.
Das
könnte ich mir bei dir nicht
aber das
so
kann
vorstellen.
Ich mir und konnte ich mir auch noch nie bei mir vorstellen.
Also nicht
ist
nur,
nicht so, als
hätte
ich das noch nie probiert, ne?
Nicht nur, dass du das nicht so ankündigen würdest, sondern ich kann es mir auch rein optisch nicht vorstellen.
Kurzes Outing. Ich hatte mal einen ganz kurzen Moment, das ist saupeinlich, auch dadurch, dass ich das erzähle. Aber es ist auch schon wieder ein bisschen lustig, weil er mich das einfach schon wieder widerspiegelt, wie ich bin. Ich war mit meinen ganzen Freundinnen im Sommerurlaub und dann sind wir durch ein Duty Free und Freunde von mir waren dabei, die selber auch Zigaretten drehen. Und das finde ich tatsächlich ganz, also ich denke mir so, krass, wenn du schon raus, dann eine drehen, weil das, ich glaube, das macht dir dann Spaß.
Ich habe das genaue Gegenteil.
Und dann
ich
denk
mir so,
ich
wenn du schon raus und da Geld für ausgibst, dann kauf dir wenigstens die fertigen.
Nee, ich glaube einfach, ich habe dann mal meine Freundin gefragt, ich so, ey, darf ich das auch mal machen? Und dann habe ich immer so versucht zu drehen und sie hat die dann geraucht. Und hat mir so einen Spaß gemacht, dass ich beim Rückflug dachte, so, beim Rückflug gehe ich nochmal durch den Duty Free.
Rückflug?
Beim Rückflug gehe ich nochmal durch den Duty Free. Und dann habe ich mir da echt mal eine Packung, ja, ich Tabak gekauft, Papers und noch hier, wie heißen die Dinger, die man vorne reinsteckt?
Filter. Die steckt
und
man
dann habe ich
vorne
mir
oder hinten
hier
kann
in
man
Köln
sehen,
mich immer irgendwo schön an Sixpack, keine Ahnung, mit Freunden rausgegangen, weil alle mal rauchen gegangen sind.
Das gedrehte Kippen verkauft.
Ja, ich war die
wie der
Einzige,
Junge bei
die,
das Wunder von
die
Bernd.
Nie geraucht hat quasi, am Anfang in der Clique, sodass ich immer drin geblieben bin oder ich musste halt mit rausgehen. Und das war einfach immer arschkalt und hatte ich auch nie Bock drauf. Und dann dachte ich mir so, geil, jetzt gehst du mit raus, drehst die Kippen, rauchst sie aber nicht, sondern gibst sie dann einfach deinen Freunden. Voll geil. Und dann habe ich hier und da mal auch versucht, eine zu rauchen, aber da haben die mich auch mal ausgelacht, weil ich kann auch gar nicht irgendwie rauchen. Erstens wird mir da todesschwindelig, zweitens kippe ich da hinten rüber. Und man sagt ja, ich kann auch gar nicht auf Lunge rauchen, ich kann nur dieses Puffen. Und gibt doch immer dieses, Mama kommt. Kennst du das? So, ja. Damit du irgendwie versuchst, auf Lunge zu rauchen, weil ich das nicht schaffe, auf Lunge zu rauchen. Junge, da bin ich ja fast gestorben, da bin ich ja so abgekackt. Erstmal einen Hustanfall gekriegt, 8000. Ja, und seitdem liegt der Tabak hier immer noch in der Lade. Und ich glaube, das ist jetzt wie viele Jahre her? Das war vor Corona. Müsste 6, 7 Jahre her sein.
Staubtrocken wahrscheinlich.
Ja, das kannst du nicht mehr rauchen, das Zeug. Da kannst du hier die Bude mit abfackeln. Eigentlich. Aber ich habe das alle vorsichtshalber nochmal hier liegen gehabt, weil du weißt ja nie, wer hier hinkommt. Dann will er sich nochmal eine drehen.
Ne? Ja, wer weiß. Ich frage mich dann manchmal, wie das wirkt. Also stell dir mal vor, das ist natürlich ein total absurder Gedanke, wir würden jetzt beide, das ist jetzt ganz, ganz, ganz hart, ganz Trigger-Talk mal wieder. Stell dir vor, wir haben jetzt einen Autounfall. Wir sterben beide.
So, und das machst du jetzt.
Nein. Das machst du jetzt. Ja, weil das so absurd ist. Aber das, und dann räumen die unsere Wohnung leer. Und dann kommen hier unsere Verwandten, kommen hier in die Wohnung, sind am Trauern und dann machen die so Schublade für Schublade.
Und du findest, und das Schlimmste ist, du glaubst, das Schlimmste ist, wenn die diese Schublade öffnen, dass die da Tabak finden? Das ist das Schlimmste, was die hier finden?
Nee.
Also ich glaube, da gibt es Richtung Schlafzimmer nur andere Schubladen.
Ja, da gibt es andere Schubladen und auch da denke ich mir so, krass.
Ja, und einfach peinliche Schubladen, auch Sachen, wo ich mir so denke, also jetzt nicht das, was ihr wahrscheinlich denkt, sondern einfach Sachen, wo ich denke, weil das ist auch ein bisschen peinlich halt einfach.
Naja, wir haben irgendwo in irgendeiner von diesen Schubladen da hinten so einen, ich glaube, 30 oder 40 Zentimeter Silikonpimmel rumfliegen.
Das meine ich nämlich, und der ist nicht für sexuellen Gebrauch, sondern der war nämlich mal, da geht immer Grüße raus an unseren unbekannten Freund, sagen wir jetzt einfach mal, den Namen nennen wir jetzt nicht, kriegen wir später noch Ärger. Der war nämlich an Karneval in Köln mal Bauarbeiter und hatte in seiner Gürtelschnalle ein XXL Gummidildo.
Nee, von dem kriegen wir keinen Ärger, kannst ruhig sagen, dass das Papse Kraft ist, der steht dazu.
Hab's so Grüße geraus.
Wer an Karneval so verkleidet losgeht, der steht da aus.
Wegen ihm kamen wir wirklich in jedem Club, in jede Kneipe rein, egal wo wir rein wollten. Wenn wir gefragt haben, nein, voll. Dann kam dieser Gummidildo von 30 Zentimetern. Ja, ihr seid ja lustig. Ja, kommt rein.
Und ich glaube, so 30 kommst du nicht hin. Das war wirklich ein Riesending. Glaub, da dass du damit überhaupt irgendwo reinkommst, ist komisch, weil du könntest damit locker jemanden verprügeln.
Das ist wirklich ganz lustig. Und dann weiß ich immer noch, es gibt auch noch Videos und Fotos, wie der dann auch immer auf die Theke und überall hin dran gepinnt wurde. Weil er hatte nämlich so einen Saugnapf hinten dran. Und also ganz dramatisch.
Wirklich
und
absurd.
Das war wieder so ein typisches Justine-Ding. Der musste dann natürlich auch nachgekauft werden, weil ich das so lustig fand, dass ich dachte, irgendwann werde ich den nochmal gebrauchen an Karneval, damit wir auch überall reinkommen. Ich weiß, was wir zum Schluss damit gemacht haben. Lena und Srira haben sich den oben an den Stirn geklebt und haben irgendwelche lustigen Videos gemacht, bis ich den abgezogen habe. Und dann hatten die beide zwei riesengroße Blutergüsse
so ein
mitten
Abdruck
auf der Stirn. Ja. Und das erklär mal.
Das kannst du mal erklären, ja.
Das erklär mal.
Ja, auch warum der bei uns in der Schublade rumliegen würde, müsste man erstmal erklären. Ich habe ja immer große Angst vor Missverständnissen. Und ich könnte nicht ruhig im Sarg liegen in dem Moment und denken so, ach du Scheiße. Die gucken jetzt unsere Schubladen durch und denken sich, Moment, ein ganz anderes Bild.
Ich weiß auch gar nicht, warum der nicht in meiner Karnevalskiste liegt.
Ich hoffe, dass er da liegt, ehrlich gesagt. Ich habe den letztens für einen Joke mal gesucht, aber nicht gefunden.
Dann liegt er da. Also, unberührt. Naja, und wartet auf Karneval.
Aber zum Thema Rauchen gerade, unsere Eltern haben es ja geschafft, dass wir beide Nichtraucher geworden sind.
Ja.
Zumindest nicht dauerhaft. Wir haben vielleicht mal so kleinere, kürzere Phasen von Partyrauchen, will ich mal durchaus zugeben, dass ich die mal hatte. Hattest du einen Deal mit deinen Eltern
früher? Ja, ich wollte dich auch gerade fragen. Ich hatte tatsächlich auch, dass tatsächlich nicht mein Vater, sondern mein Patenonkel gesagt hat, und wie du rauchst, weil er findet das auch ganz schlimm, Rauchen. Und ich weiß noch, dass mein Papa am Anfang gesagt hat, so, ne, wenn du nicht rauchst, dann zeige ich dir den Führerschein. Ist, glaube ich, so der typische Spruch, den Eltern bringen. Mein Papa war das am Ende, glaube ich, aber auch
manche
richtig
Eltern
egal.
Manche Eltern sagen auch, ich gebe dir was dazu.
Weil dann wollte ich nämlich, dann habe ich auch nicht geraucht und dann wollte ich nämlich auch den Führerschein machen. Dann hat mein Papa den doch nicht bezahlt, mein Onkel hat den nämlich dann bezahlt. Und er hat nämlich gesagt, dass du nicht rauchen sollst, das wäre echt gut. Und ich weiß nicht, ob wir so einen Deal hatten von wegen, wenn ich dann rauche, dann muss ich das wieder zurückzahlen. Aber
ja, so sah das bei mir nämlich aus.
Ich habe es tatsächlich. Ich habe das, was er mir vorgeschreckt hat für meinen Führerschein, habe ich wieder zurückgezahlt, als ich konnte.
Als du angefangen hast zu kiffen?
Genau. Nein. Nein, aber der hat mir den auf jeden Fall bis zu dem Zeitpunkt gezahlt, weil ich den auch nicht bezahlen konnte. Und irgendwann nach Jahren, als ich das dann konnte, habe ich zurückgezahlt.
Ja, bei uns war der Deal ähnlich. Also bei mir und meinen Geschwistern war auch, wenn man bis zum Zeitpunkt, zu dem man Führerschein macht, was ja so ungefähr 17, 18 ist, nicht raucht, kriegt man einen erheblichen Anteil zum Führerschein dazu. Dann war aber auch der Deal, wenn man bis 21 nicht wieder anfängt, sondern wenn man generell anfängt zu rauchen, dann hätten wir das auch zurückzahlen müssen.
Finde ich voll der gute Deal.
Ja, ist schon smart. Und meine Geschwister und ich, wir rauchen alle nicht und haben auch nie länger geraucht. Insofern hat es ja offensichtlich funktioniert.
Aber also, ich finde auch in deiner Clique rauchen gar nicht so viele, ne?
Gute Maßnahme.
Ich würde jetzt mal sagen, so noch nicht mal eine Handvoll, oder? Wenn von 15 Leuten.
Nee, genau. Also wenn ich jetzt an unseren Kegelclub denke und Kegeln ist tatsächlich was, wo jetzt vielleicht so der andere Partyraucher auch mal noch zum Vorschein kommt. So ich zum Beispiel auch, habe auch mal eine Zeit lang.
Ja, damit du nicht einschläfst.
Ja, genau, nicht besonders.
Damit du diesen Nikotinflash bekommst, weil du irgendwann mal auf einer Party mitbekommen hast. Benedikt, wenn du dir noch mal eine Fluppe anzündest, dann schläfst du auch nicht mal ein. Weil es gibt nämlich so Serienbilder und Fotos und Videos von Benedikt, wie der auf jeder Party irgendwo an der Theke, am Tresen, auf dem Sofa pennt. Und es ist noch nicht mal beachtlich spät. Leider aber dann das ist tatsächlich daraus entstanden, weil dann hast du mal so hier und da mal eine geraucht und hast gemerkt, boah krass, ich halte voll durch.
Voll gut. Man bleibt wach, ne? Oder der ist ja auch, der Rausch wird ja auch bestärkt dadurch, sag ich mal. Gerade auch in Kombination mit Alkohol.
Fandest du das denn am Ende, hattet ihr denn geschmeckt?
Ja, das heißt geschmeckt. Also, was ich definitiv sagen kann, ist, das werden wahrscheinlich alle Raucher bestätigen können. Nicht jede Zigarette ist geil. Also, du hast so, eigentlich müsstest du, wenn du konsequent Genuss rauchst, sag ich mal, müsstest du wahrscheinlich am Abend so 4 oder 5 Zigaretten rauchen, wenn du feiern gehst. Hast du so, weiß ich nicht, nach dem Essen oder gerade auch im Sommer, gehst mal raus an die frische Luft in Anführungsstrichen, eine rauchen. So, ich glaube, das kann durchaus gesellig und durchaus cool sein.
Ja, ich glaube, das ist dieses Soziale, dieses Gesellige in der Runde und dann ins Gespräch kommen einfach.
Genau, und ich glaube, so war das bei mir auch, dass so ein...
Sorry. Das fängt auch schon wieder an. Boah.
Passend, weil wenn man von Rauchen redet, dass der Husten wieder zurückkommt. Echt, ey. War das... Boah, sorry. War das mal so einen Sommer lang, glaube ich, dass ich wirklich so in Kombination mit Alkohol am Wochenende mal die ein oder andere Zigarette geraucht habe. Und dann aber irgendwann genau aus dem Grund nämlich wieder einen kranken Husten bekommen, weil ich gefühlt zweimal im Jahr habe, so richtig über längere Zeit. Und dann echt die Lust daran verloren. Dass selbst wenn ich jetzt sagen würde, ich kann verstehen und habe manchmal so ein Gefühl von, boah, jetzt eine Zigarette wäre wahrscheinlich ganz chillig, habe ich das aber halt auch 100% im Griff, dass ich sage so, nee, das
ist nicht. Ich hatte immer mal, das ist dieses typische, du bist betrunken und bist gerade in so einem richtig geilen Mood, alle Leute gehen zum Kiosk, holen sich noch ein Bier, Wegbier, die Raucher holen sich mal eine Kippe und dann denkst du dir so, boah, wäre auch gerade irgendwie nett, irgendwie mitzurauchen. Und dann hole ich mir, weil natürlich alle anderen so ein starkes Zeug da rauchen und ich dann sterbe, hole ich mir so diese Nuttenstängel da. Diese dünnen Dinger, Vogue. Diese weißen Vogue, in ganz super, super, super leicht, ja. Und selbst davon wird mir schon schwindelig, aber muss ich dann natürlich kaufen, obwohl ich weiß, dass sie danach hier in der Schublade liegt. Und ich glaube, hier liegen bestimmt 3 Schachteln oder so, die nie angerührt werden und dann einfach immer mitgenommen werden für Leute, die dann halt rauchen. Aber ich habe sie vorsichtig mal gekauft, weil ich mir so denke, wäre ja mal vielleicht auch ganz nett, sich dazu zu gesellen. Aber das.
Ja, der gesellige Faktor ist auf jeden Fall einer, den ich verstehen kann. Also ja. Ich kann verstehen, wenn jemand.
Aber schmecken tut mir das auch gar nicht. Ich finde das grauenvoll. Auch dieser Duft ist ja schon kein Duft. Dieser Gestank danach, dieser kalte Rauch.
Eine Zeit lang könnte ich das nicht mal sagen, aber jetzt empfinde ich das auch so. Und ich kann ich ja, glaube ich, ruhig sagen. Mein Vater, der auch diesen Podcast hört, hat zum Beispiel lange geraucht, ist dann am Knie operiert worden und hat dann in dem Moment entschieden, okay, wenn ich jetzt halt weiter rauche, wo ich mit meiner Knie-OP halt länger ein bisschen eingeschränkt bin, dann werde ich nicht wieder Sport machen können danach oder werde dann Probleme haben, wieder reinzukommen, weil er dann auch schon, ich weiß gar nicht, wie alt zu dem Zeitpunkt war, sag mal um die 50 würde ich jetzt mal tippen. Und hat sich dann entschieden, von jetzt auf gleich aufzuhören. Und der hat auch zum Beispiel gesagt, jetzt, obwohl er wirklich jahrelang geraucht hat, fand er das irgendwie auch eklig, den Geruch. Dass wenn er sagt, so, du bist in der Kneipe und da wird die ganze Zeit geraucht, obwohl er früher selber voll Raucher war, überhaupt nicht mehr.
Also überhaupt kein, ich fand, es gab nichts Schlimmeres, als wenn man irgendwo in einem Club oder Kneipe war und man durfte da drin noch rauchen und man ging nach Hause. Erstens hatte man gefühlt übelsten Tinnitus, konnte man deswegen schon nicht pennen.
Klamotten so ein halt Piepen. Sau, ne?
Und ey, du konntest nicht ungeduscht ins Bett gehen, weil deine Haare, wenn du lange Haare hattest oder so, das ganze Kissen, alles hat gestunken. Bah. Und ich finde auch echt, und deine Finger riechen ja auch immer so nach Rauch. Und ich denke mir so, das frage ich mich jetzt gerade eben wirklich. So, du bist Raucher. Ja, und du lernst jemanden, du bist Single, du lernst jetzt jemanden in der Kneipe kennen, ja, eine süße Mausi oder einen süßen Mausebär, Nichtraucher, Und dann wollt ihr mal hier so ein bisschen so wild rumknutschen und dann geht das hier über so, ihr verschwindet draußen irgendwo hinter so einer Ecke und dann geht das Petting los. Dann gehst du mit deinen, man weiß ja nie, was passiert. Und dann gehst du mit deinen kalten,
also Tassi, du bist auch wirklich eine Potsau manchmal.
Nein, verstehst du den Gedankengang nicht? Ich finde den total normal, weil erstens super, alles so hier Bakterien, natürlich bestimmt vorher nicht die Hände gewaschen.
Ja, das hat ja mit Rauchen nichts zu tun.
Nein,
das
ist generell, aber stell dir mal vor, man da ein bisschen aufpassen. So der meint, nein, der meint, aber dass du so anfängst, so die Hand so in dein Gesicht und knutscht und du riechst schon diesen kalten Rauch und du bist nicht Raucher. Das war jetzt meine Frage.
Pass genau, auf. Also wenn genau. Du so
ich weiß ja nicht, was du schon wieder gedacht hast.
Das ist ziemlich klar, was ich gedacht habe.
Ja,
das
super.
War auch ziemlich klar, was du beschrieben hast.
Ich wollte nur sagen, ich wollte darauf hinaus, was wäre denn dann, wenn du vorher nicht wüsstest, dass diese Person Raucher oder Raucherin ist und du dann krass eigentlich eine Abneigung hast, würdest du dann diesen Moment unterbrechen und sagen, boah, sorry, geht gar nicht? Oder würdest du sagen,
ich glaube, wenn du nicht Raucher bist und das in dem Moment erst rauskriegst, ich weiß ja nicht, wie lange man da vorher Zeit verbracht hat, da hat man ja vielleicht mal mitbekommen, wie die Person
du weißt nicht, was für ein Pegel du
rauchen gegangen ist. Aber es ist wahrscheinlich schon ein riesen Upturn, wenn du in dem Moment das
geht gar nicht bei mir.
In dem Moment dann feststellst.
Nee, ich bin ja eine Person, ich habe so eine krass empfindliche Nase. Ich reagiere so krass auf Gerüche. Also bei mir ist wirklich das Sprichwort, ich kann jemanden nicht riechen, ist ganz groß geschrieben. Also das ist wirklich, ich kann vieles nicht riechen. Und deswegen so Rauch und so, finde ich schon, also ich kann mich damit anfreunden. Manchmal finde ich ja auch so einen Rauch nicht ganz so schlimm, sondern ist ja auch mal, kennst du so einen gut riechenden Rauch? Manchmal hast du so Momente so im Sommer, da findest du das dann auch, riecht das manchmal ganz gut, wenn du die erste Zigarette. Also jemand zündet so die erste Zigarette an und der erste Moment von dieser Zigarette, wenn die brennt, der riecht manchmal gut. Mhm. Aber je mehr die Zigarette abbrennt, desto widerlicher riecht das, so richtig nach Rauch.
Ja, und so intensiver der Rauch halt aus. Ne? Wenn er so leicht verflogen ist, dann kann ich ja noch verstehen.
Wenn ich zum Beispiel gar nicht riechen kann, ist Shisha oder diese Elfbar-Dinger. Boah. Junge.
Diese Assi-Flöten.
Das kann ich gar nicht riechen.
Ja, du meintest ja vorhin noch, vorhin ist einer vor uns hergelaufen mit einer Zigarre.
Ja.
Und da meintest du noch, dass dein Vater früher Zigarre geraucht hat im Tonstudio, wenn er Aufnahmen gemacht hat und du da wiederum gar nicht so.
Ja, da saß er immer wie so ein Gigolo mit seiner Zigarre im Mund und immer, wenn wir da runterkamen, war so, na, und keine Ahnung, hat er sich da. Und die hat ja immer angelüllt, ne? Boah, ey. So angelüllt, also wirklich, bah, dann hat er mal rumgekaut auf das Ende davon. Also ganz komisch, aber wir haben uns immer gefreut, mein Bruder und ich, wir durften immer den ersten Schnitt machen mit diesem Zigarrenschneider, das vorne abzuschneiden und hinten. Das fanden wir, da haben uns immer irgendwie darum gestritten, wer das machen darf. Und deswegen hat er uns vorher immer gerufen und hat gesagt, ey, ich rauche eine Zigarre, will einer das von euch abschneiden? So richtig random. Aber das habe ich tatsächlich gefeiert, weil mein Papa das einfach... Kennst du das, wenn eine Person auch einfach steht und du kannst sie halt gar nicht wegdenken? Mein Papa war kein typischer Raucher, kein Zigaretten, gar nichts. Hat auch keinen irgendwie nicht so wirklich Alkohol getrunken, also selten, wenn dann mit dir. Aber wenn er halt in seinem Studio saß, dann hat er sich die Zigarre geraucht. Aber auch sonst nie so wirklich.
Rauchen ist ja auch viel
so krasse Events oder so.
Ist ja auch viel so Lifestyle-Ding, glaube ich. Also und ich glaube, dass unsere Generation zum Beispiel da nicht so einfach da nicht so reingerutscht ist, oder zumindest, wie gesagt, die meisten jetzt, zumindest mal auch aus unserem Umfeld, weil ich mich nicht erinnern kann, dass da jetzt übermäßig viele Raucher sind oder so. Mhm. Vom Gefühl her würde ich sagen, dass eine jüngere Generation, die jetzt nachkommt, dass da wieder mehr Leute rauchen, weil, glaube ich, Rauchen so als Lifestyle-Faktor auch gesehen wird oder halt auch viele so Rollenvorbilder aus der Zeit oder die man jetzt in der Zeit so sich als Vorbild nimmt, vielleicht rauchen oder irgendwie über Rauchen reden oder über Musik oder was auch immer. Ich kann mich aber bei uns im Freundeskreis an eine Phase erinnern, auch aus Lifestyle-Gründen, dass haben wir irgendwann, war Whisky bei uns so ein Ding, haben wir immer so Jim Beam und Jack Daniels oder so geholt zum Vortrinken. Mhm. Also Whisky-Cola war so voll das Ding, wodurch auch der Gruppenname bei uns entstanden ist, Beam. Das ist ein bisschen peinlich jetzt, Beam Boys, aber ich stehe dazu.
Ich wusste bis heute nicht, warum ihr Beam Boys
heißt. Ja, so WhatsApp-Gruppennamen, das kannst du auch nicht erklären, ohne dabei rot zu werden. Aber das ist einfach so, die Gruppe ist schon 100.000 Jahre alt.
Wir haben ja ganz wilde Namen für unsere Gruppen. Das ist ja gar nicht erzählt.
Und ich mich da erinnere, dass wir zu verschiedenen Anlässen mal diese Independence, die kennt man sicherlich von der Tankstelle, die sind in diesen Aluhülsen verpackt. so eine Independence und die hatte dann so einen Vanilla-Flavor.
Ja,
so
ja,
Independence Vanilla ja. In so einer goldenen Alu-Hülse.
Das ist ja richtig gestört.
Das ist total gestört. Das ist auch das letzte Zeug. Und wir haben das lifestyle-technisch so abgefeiert und dann haben wir dann eine Pulle Whisky und dann die rumgelassen und so.
13.
Wie alt werden wir da gewesen sein? 11? Nein, keine Ahnung. Da waren wir, weiß ich nicht, 15, 16, 17 vielleicht.
Das ist ja nicht weit von 11 entfernt.
Nicht so weit von 11 wie vom jetzigen Alter, ja.
Aber ich muss sagen, deswegen vorhin auch der Zigarrengeruch, Zigarre ist natürlich nochmal richtig stark. Aber
das war eher ein Lifestyle-Faktor, also da konnte mir damals keiner, also ich kann nicht gutem Gewissen sagen, dass ich das gemacht habe, weil das irgendwie lecker war oder so, sondern weil man sich dachte, man ist da Pablo Escobar vor dem Herrn.
Ja, und so habe ich meinen Vater vor Augen gehabt, tatsächlich wie der übelste
Ja, dein Vater kann ich mir auch total gut darin vorstellen, dann sitzt er hinter seinem fetten Mischpult, dann hat er wahrscheinlich noch seine Pilotenbrille auf, obwohl er im Keller sitzt. Und dann,
das habe ich halt so mit dem verbunden und auch den Geruch und auch in seinen Hemden immer gemischt mit seinem Jean Paul Gaultier Parfüm. Junge. Mhm. Aber auch so die Art, du weißt ja, wie mein Papa so war und immer einen Spruch drauf und immer so immer so bezirzen alle. So ein richtiger Charmeur.
Ja, da passte ins Bild. Also da würde man sagen,
halt ins Bild.
Genau, da würde man sagen, die Zigarre so, ja, die ist jetzt, die fällt erstmal auch nicht negativ auf, die fällt generell nicht auf, das passt einfach so rein bei dem. Bei dem Herrn, der vorhin vor uns hergelaufen ist, da passte die auch ins Bild, aber anders. Das war anders. Ja. Da hätte auch eine Independence Vanilla gepasst.
Und Papa, hat die jetzt auch nicht irgendwie immer geraucht. Das war immer so, je nachdem. Und meistens, wenn es irgendwie so ein gegebener Anlass war, wie da waren irgendwie, keine Ahnung, wir waren auf so einem Event oder so. Dann hat Papa mal eine mitgenommen und hat dann halt mit mehreren da zusammen eine geraucht, während die mal was getrunken haben. Aber der hat ja wirklich selten was getrunken. Und weiß ich nicht, da fand ich das auch ehrlich gesagt nicht schlimm. Und wir durften auch mal daran einfach mal ziehen, um zu probieren, wie das ist. Und dann hat Papa gesagt, scheiße, ne? Weil wir dann direkt so, gesagt, das solltet ihr auf jeden Fall nicht tun. Genau. So, und damit hat er uns schon tatsächlich abgeschreckt.
Auch eine interessante erzieherische Maßnahme, kann ich mich nämlich auch dran erinnern, dass mein Vater oder meine Eltern generell da auch ziemlich locker drauf waren und zu meinen, so, ja, hier, auch so bei Bier oder so, als relativ kleines Gut, so probier doch mal einen Schluck.
Ja, so war
da
bei Alkohol auch.
Und natürlich die Geschmacksnerven, der überhaupt nicht darauf anspringen und so, so was trinkt ihr, ist ja ekelhaft.
Ja.
10 Jahre später Komasaufen. So, wo das dann auf einmal doch geschmeckt hat.
Ja.
Was die Eltern natürlich auch wussten, aber es ist eine interessante erzieherische Maßnahme, Kinder dann schon ganz bewusst irgendwie damit in Kontakt kommen zu lassen, um mal.
Also Finn und ich, mein Bruder und ich, fanden das grauenvoll.
Boah, zu dem Zeitpunkt, wo man genau weiß, dass denen das nicht schmeckt.
Ja. Und das irgendwie war das so, weiß ich nicht. Auf einer Seite fand er seinen Papa irgendwie cool dann, weil der irgendwie dann da so saß mit seiner Zigarre und das war so normal. Aber wir selber fanden das irgendwie so, könnte man sich nicht vorstellen, dass wir jemals irgendwie rauchen oder so.
Ja, das ist irgendwie faszinierend, weil meine Eltern, das kann ich denke ich sagen, wenn nicht, ihr hört ja eventuell beide zu, dann tut's mir leid.
Gibt's eine Schelle.
Die früher, als wir Kinder waren, beide geraucht haben, die sind dann irgendwie auch ganz süß. Dann teilweise, wenn wir alle zusammen Fernsehen geguckt haben, sind die draußen auf die Terrasse gegangen, haben dann von der Terrasse aus quasi durch die Fensterscheibe weiter auf Fernsehen geguckt mit uns. Konntest ja nicht Pause drücken, wie heute beim Streaming. Und dann teilweise im Winter beide unter so einer Decke nebeneinander gesessen auf den
Gartenstühlen. Ja, das finde ich auch schon lustig. Ja,
das ist schon irgendwie richtig süß, lustig, das ist schon irgendwie süß gewesen.
Ja.
Und trotzdem haben meine Geschwister und ich nicht angefangen zu rauchen, obwohl das relativ normalisiert war bei uns zu Hause. Oft, ne, ist das ja.
Aber glaubst du nicht, und ich glaube, das habe ich in ganz vielen Dingen so erlebt, in meinem Umkreis, Freundeskreis früher, alles das, was die Eltern verboten haben und explizit immer wieder erwähnt haben und verboten haben und dann gab es auch Strafen, wurde dann am Ende trotzdem gemacht. Das wurde so mehr oder weniger provoziert. Und meine Mutter war genau das Gegenteil. Die war wirklich genau das Gegenteil. Die hat gesagt, mach es, aber ich bin einfach wirklich, bin dann enttäuscht von dir. Und dann war die auch wirklich enttäuscht und hat mich dadurch spüren lassen und dann gab es natürlich auch Ärger, aber es gab keinen Hausarrest, es gab kein, jetzt kriegst du 8 Wochen Fernsehverbot oder du darfst nicht mehr rausgehen, sondern die hat mir das auf eine andere Art und Weise gezeigt. Mhm. Mich geschlagen, nein, war ein Spaß.
Nee, war kein Spaß.
Aber hat mir das halt schon so gezeigt, dass ich so ganz kleinlaut wurde und mich dafür echt geschämt habe oder ich sehr sauer auf mich selbst dann irgendwie im Nachhinein war. Mhm. Und zum Beispiel, wenn die halt gesagt hat, du kommst um 10 Uhr nach Hause, und ich dann gesagt habe, Mama, so abends angerufen habe um 9:45, darf ich vielleicht doch noch länger bleiben? Dann hat die gesagt, okay. Die war nie irgendwie, dass sie gesagt hat, nein, ich habe gesagt 10 Uhr. Dann hat die gesagt, okay, darfst noch eine Stunde länger bleiben, aber du musst mir versprechen, dass du auch wirklich dann in dieser Stunde auch nach Hause kommst und nicht später. Und sobald du bei meiner Mama das Vertrauen nicht missbraucht hast, dann hat die beim nächsten Mal auch gesagt, okay, du darfst länger bleiben. Wenn ich das aber missbraucht habe, dann hieß es nächstes Mal, alles klar, du brauchst mich jetzt nicht nochmal fragen, dann kommst du halt wieder um 10 Uhr nach Hause. So, aber es gab irgendwie nicht dann Hausarrest, weil alle anderen, zum Beispiel wirklich ganz viele aus meiner Grundschulklasse, die direkt Hausarrest hatten. Dann sind die zu spät gekommen, eine halbe Stunde, gab es eine Woche Hausarrest. Und dann haben die sich abends rausgeschlichen, dann gab es nochmal 2 Wochen Hausarrest obendrauf.
Hausarrest, das war bei uns kein Thema.
Und das hatte ich nie. Und da muss ich sagen,
also glaube ich, weiß jetzt nicht, ob ich mich da falsch zurückerinnere, aber ich glaube, Hausarrest.
Und ich glaube, das hat mir jetzt nicht geschadet. Also ich fand die Maßnahme so, ein Kind zu erklären, warum, wieso, weshalb Dinge einfach, ne?
Leuchtet aber irgendwie total ein, weil man muss ja wirklich sagen, wenn du als Kind halt schon so aufmerksam bist und nicht einfach dann wegbleibst und das ja erkläre ich dir nachher, sondern wirklich um kurz vor 10 merkst, ich müsste jetzt eigentlich nach Hause gehen, aber ich rufe meine Mutter an, weil ich möchte gerne noch hierbleiben, so ist ja schon auch ein guter Ansatz. Also ist ja auch schon eine Maßnahme, die man ja durchaus belohnen kann.
Also ich muss sagen, meine Mama war schon sehr, also sie war streng, aber auch in gewissen Dingen schon locker. Also ich wusste, ja, ich wusste halt, wenn ich sie, also ich kann sie auf jeden Fall, kann sie auf jeden Fall fragen und sie könnte auf jeden Fall ja sagen und ich wusste, mit ihr kann man immer reden. Nur wenn ich irgendwie blöd drauf war und ich habe irgendwie Mist gebaut, dann wusste ich auch, alles klar, brauch gar nicht fragen. So. Aber ich wusste auch wieder beim nächsten Mal, das ist jetzt nicht vom Tisch, ne? Sondern ich habe immer wieder neue Chancen. So.
Ja, das ist immer so ein tatsächlich so ein Geben und Nehmen. Ne? Genau, also du hast schon Anreiz gesetzt bekommen von deiner Mutter oder in deiner Erziehung. Ja. Das ist also, ja, wenn du das machst und wenn du dich so verhältst, dann darfst du auch dies oder dann wirst du auch da belohnt oder so oder dann darfst du auch mal so. Ja, ich hatte gerade noch einen interessanten Gedanken, so Thema Rauchen. Wir haben jetzt dafür, dass wir beide nicht Raucher sind, viel über Rauchen gesprochen. Aber ist ja tatsächlich in der Kindheit so ein Ding. So, du bist draußen unterwegs mit deinen Freunden, Freundinnen. In unserer Generation wahrscheinlich noch mehr, als das vielleicht heute der Fall ist. Und auch bei uns in der Heimat, wo wir herkommen, war das auch problemlos möglich, einfach mal zu sagen, man geht morgens aus dem Haus und kommt abends erst wieder. Du willst ja heute als Eltern hier wahrscheinlich durchdrehen, gerade in Köln. Worauf ich hinaus wollte, ist, dass ich mich nicht erinnern kann, dass meine Eltern irgendwie mich dahin so ein bisschen gelenkt oder kontrolliert hätten, mit wem ich so unterwegs bin, also mit welchen
bei mir auch
Freunden.
Gar nicht.
Natürlich wollten die schon wissen, wer da so im Umfeld ist und wo man hingeht und so. Dem war jetzt nicht alles egal oder so. Aber es gibt ja sicherlich, als Eltern sieht man ja seine Kinder und man sieht auch die Freunde und Einflüsse, die da so unterwegs sind. Und man kann ja wahrscheinlich schon ein bisschen voraussehen, wo die ein oder andere Freundschaft auch hinführen kann. Ja. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Du hast ja so, wenn ich jetzt an meine Kindheit denke, hast du Freunde, mit denen gehst du zur Schule, du hast Freunde, mit denen spielst du Fußball, du hast Freunde, die kennst du von irgendwo anders her vielleicht oder Freunde über Freunde. Und das kann sich ja total mischen, dass da auch mal der ein oder andere problematische Freund vielleicht dabei ist.
Ja.
Und auch da dann als Eltern stark zu bleiben, in Anführungsstrichen, das wahrzunehmen und zu sagen, okay, so vielleicht muss auch das Kind, du kannst das nicht so vorschreiben in dem Sinne, sondern du musst vielleicht auch selber die Erfahrung machen. Da kann ich mich in meiner Erziehung, zumindest was mich angeht, ich habe ja auch noch eine jüngere Schwester, da macht das vielleicht anders gewesen sein, aber was mich angeht, nicht dran zurückerinnern. Das hat also, irgendwie, dass mir da jemand mal gesagt hat, ja, mit dem aber nicht.
Ja, treffen, doch, so. Ich muss da nochmal dran, ich bin da jetzt gerade nochmal über irgendwas gestolpert, weil ich hatte nämlich mal einmal eine Phase, da muss ich so ungefähr 12 gewesen sein. Und da hatte ich auch eine Freundin und mit der ist echt immer viel so gelaufen, wo man immer so ein bisschen so mitgezogen hat. Man kann nicht immer nur sagen Mitläufer und alles deren Schuld und ich habe das einfach das Gleiche gemacht, sondern man trägt ja selber mal viel dazu bei, dass man sowas macht. Aber
ja, man trägt auch Verantwortung für
aber
sich, ne? Man traut sich vielleicht
keiner meiner Freunde war so, aber diese eine Freundin hat sich immer viel mehr getraut als alle anderen und dann weiß ich nicht, habe ich mich dort auch mehr oder weniger getraut und habe dann hier und da mal was mitgehen lassen.
Bitte?
Bis sie dann mal zur Polizeiwache mussten und mussten die ganzen Sachen abgeben. Das war ein dramatischer Moment. Und da kam dann meine Mutter und da habe ich wirklich so Ärger gekriegt. Und da dachte ich wirklich, jetzt kriege ich Hausarrest. Habe auch da keinen Hausarrest bekommen, aber wirklich, boah, ich weiß noch, wie enttäuscht meine Eltern waren. Das war so, 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 so schlimm. Und da haben meine Eltern auch gesagt, da war jetzt so oft irgendwas, vielleicht solltest du mal überdenken, ob das wirklich dann auch eine gute Freundin ist. Ein
guter Einfluss für dich ist. Ja.
Ja, das ist tatsächlich danach auch nie wieder passiert, Gott sei Dank. Bin da doch auf die richtige Spur gekommen, aber hätte vielleicht dann, wer weiß, hätte ja auch anders.
Ja, aber ist ja ein schmaler Grat, glaube ich auch, wenn man dann aus der Eltern...
Ich habe keine Tiki-Spange geklaut.
Ja. Dass du dafür nicht im Knast gelandet bist, ja Wahnsinn. Naja. Ja, wenn man jetzt so aus der Elternperspektive denkt, wie gesagt, ich glaube, du checkst schon, also du bist ja als Erwachsener deutlich überlegen und du checkst ja, glaube ich, schon auch mit der Weitsicht, die man schon hat, okay, das ist jetzt eine Freundschaft, die tut dir wahrscheinlich gut und da ist vielleicht eine Freundschaft, das ist ein bisschen kritisch, so, ja. da ist eine Person, deine Mutter wird das vielleicht auch gesehen haben oder hört sich ja zumindest so an, dass man schon absehen konnte, okay, das ist eine Freundin, die sorgt für Ärger, so,
ja.
die zieht die vielleicht in eine falsche Richtung.
Ja.
Dann aber vielleicht auch cool zu bleiben und zu sagen, okay, die Erfahrung muss das Kind dann auch selber machen.
Mhm.
Finde ich stark. Ist, glaube ich, eine Sache, die einem schwerfällt.
Ja, ich musste gerade darüber nachdenken, so als ich gesagt habe, so 12. Wenn ich so da zurückdenke, wie man sich früher verabredet hat als kleines Kind. Wie süß war das? Wie lustig auch, oder? Ich weiß immer noch, dass ich da angerufen habe übers Haustelefon bei meiner Freundin. Da war meistens die Mutter dran und habe gesagt, hallo, ich wollte fragen, ob die Julia heute zum Spielen rausgehen darf.
Ja.
Ob ich mich mit Julia verabreden kann zum Spielen.
Wie viele Festnetztelefonnummern man auch im Kopf hat. Ne?
Ja, so verrückt.
Und dann immer gehofft hat, dass die Person, die man wirklich erreichen wollte, direkt drangeht. Und dann so, hallo Mathilde, ist Alexander da? Kann der heute spielen?
Ja, wirklich. Weißt du, wie oft ich aufgelegt habe, weil dann nicht meine Freundin drangegangen ist, sondern die Eltern und ich so Angst hatte, ja. habe ich am Hügel aufgelegt und habe ich später nochmal angerufen.
Auf dem Festnetz angerufen, geil.
Also die einzige Person, die ich auf dem Festnetz anrufe, ist meine Oma. Sonst niemand.
Würdest du sagen, wie du selber groß geworden bist, ist gut? Also so gut, dass du, wenn du jetzt selber dir vorstellst, Kinder zu haben, dass du sagst, so würde ich mir das für die auch wünschen?
Ja, also es gibt natürlich viele Dinge, die ich mir nicht wünsche. Also was jetzt zum Beispiel die Beziehung meiner Eltern betrifft, was ich da alles so mitbekommen habe. Also ist jetzt nicht nur zwischen meinen Eltern, sondern obvious. Auch Stiefmutter und keine Ahnung was. So, das wünsche ich niemanden, weil wenn du auch ein Trennungskind bist auf 8 Millionen Ebenen, dann kriegst du natürlich auch schon viel mit.
Ist das
was, wo
du jetzt drauf zurückblickst oder hast du das damals schon wahrgenommen, dass das irgendwie blöd ist?
Ich habe das damals schon wahrgenommen und das Problem war wirklich, dass meine Mama auch gemerkt hat, dass ich das wahrgenommen habe, nur mein Papa gedacht hat, ich bin halt einfach noch klein und ich check das nicht. Und ich habe alles gecheckt.
Ja, oder dem dat, vielleicht, der das schon gecheckt hat, ich meine, dumm war der ja nicht, aber das vielleicht auch nicht interessiert hat. Ne?
Ja, aber sowas nimmt man natürlich mit und sowas prägt einen. Und ich hatte wirklich ganz lange, ich vor kurzem noch mit einer Freundin drüber gesprochen, ganz lange diese Angst, wenn ich mal irgendwann einen Partner finde und ich heirate, deswegen heiraten, ich hatte immer Lust auf heiraten. Heiraten war immer ein Goal von mir. Ich wusste schon immer, wie ich ungefähr heiraten möchte. Mhm. Schon immer ein Pinterest-Board. Aber so Familie kam
nur
immer
in meiner aktualisiertes.
Planung. Nein, ja, Familie kam immer in meiner Planung vor, aber es war nie ein Goal. Es war nie, wo ich immer so gesagt, oh mein Gott, ich möchte unbedingt ein Kind oder so, unbedingt eine Familie gründen. Obwohl es halt in meiner Planung halt mit drin war. Ich wusste, okay, irgendwann werde ich hoffentlich mal ein Kind haben. Aber diese Angst war immer so groß, dass ich dachte, wenn ich einen Partner habe und ich bin vielleicht verheiratet und wir bekommen ein Kind, verlassen zu werden und ich bin dann eine alleinerziehende Mutter, wie meine Mutter es war. Und ich weiß, was meine Mutter alles durchgemacht hat als Alleinerziehende und da wirklich ziehe ich den Hut vor allen alleinerziehenden Müttern da draußen. Da habe ich immer Angst vor gehabt, dass ich auch vielleicht irgendwie in so einer Situation komme, dass ich immer gedacht habe, okay, dann vielleicht doch kein Kind.
Okay, ja, verstehe ich. Das finde ich auch sehr, sehr interessant. Ist aber tatsächlich jetzt eher, also gar nicht die Frage, so wie ich die gemeint hatte.
Da wollte ich jetzt hinaus.
Genau, du bist jetzt gerade eher in der Perspektive deiner Mutter gewesen, dass du nicht, also nicht, dass du nicht die Mutter sein möchtest, die deine Mutter für dich war. Ganz im Gegenteil, du möchtest nicht in der Situation sein, in der deine Mutter war.
Genau.
So, glaube ich, kann man es zusammenfassen. Aber ich meine eher so, wenn du jetzt
ich verstehe, ich bin gerade abgekommen davon. Ich wollte eigentlich wieder die Spur zurücknehmen.
Konzentriere dich
gerade. Also bis auf diesen einen Punkt, würde ich sagen, hatte ich eine richtig, richtig schöne Kindheit. Ich hatte so viel Freiraum, ich konnte so viel machen. Ich war tatsächlich bei meinem Papa auch immer die ganzen 6 Wochen Sommerferien. Mhm. Ich war eigentlich immer alle Ferien da. Weihnachten bei Mama und Silvester dann wieder bei Papa und alle Sommerferien war ich bei meinem Papa. Und wenn man bei meinem Papa war, war immer was Krasses. Weil mein Papa war halt Musikproduzent,
ja, man kann halt Sänger. Ja, vielleicht sogar, wenn man dazu will, sorry, wenn ich dich da unterbreche, aber auch von der positiven Seite sehen. Einerseits hat dich die Situation ja total mit deiner Mutter verbunden auf der einen Seite, der man auch, habe ich glaube ich auch hier schon mal gesagt, auch hoch anrechnen muss, dass trotz allem, was da halt war, sie dir auch ermöglicht hat, komme, was wolle, zu deinem Vater eine Beziehung aufzubauen, die frei davon ist, also die nicht beeinflusst ist durch die Situation deiner Mutter und deines Vaters untereinander gegenüber geworden sein. Das habe ich mich kurz verrannt.
Okay.
Aber das Positive ist ja, dass zum einen dich das mit deiner Mutter total zusammengeführt hat und zum anderen du ja dann zwei ganz verschiedene Welten kennengelernt hast.
Ja.
Man hat mal positiv also, ausdrücken.
Ja, weil zum Beispiel ich habe irgendwie davon gelebt und das hat mich so krass erfüllt. Irgendwie war ich da so, ich weiß gar kein Wort, richtiges Wort dafür, aber für mich war immer dieser krass magische Moment und ich glaube, das kann meine Mutter wirklich gut erklären oder nachvollziehen, wie ich mich gefühlt habe, weil ich war immer so, alle kannten irgendwie meinen Papa nie und immer nur von den Erzählungen, die ich erzählt habe, wenn ich aus den Sommerferien wiederkam, weil ich alles erlebt habe. Und dann waren wir hier auf einer Gala und ich habe No Angels gesehen und ich habe die Killerpilze, ein Tattoo auf meinem Arm bekommen und wir waren da und wir waren da. Roberto Blanco hat mir zum Geburtstag gratuliert. So eine Scheiße.
Kannst du heute auf irgendeiner Internetseite für 10 Euro
kriegen. Ich habe Tokyo Hotel gesehen und war Backstage mit denen. Das waren alles so Sachen, so die erlebst du halt irgendwie eigentlich nicht so als Kind. Ne? Und davon habe ich halt immer erzählt und ich war irgendwie so immer so ein kleines Highlight, wenn die Sommerferien um waren und die Lehrerin hat mich immer als erst gefragt, so Justine, du fängst an, so, was ist passiert in den Sommerferien? Und irgendwie habe ich dafür gelebt so, das war so meine Passion, weil Papa war immer so, heute hole ich dich von der Schule ab. Und da habe ich so drauf gewartet, weil alle auf diesen Moment gewartet haben, wie sieht der Vater wohl aus? Und ich habe immer gesagt, mein Papa ist groß und gut aussehen und hier und da und alle haben sich immer so ein Bild gemacht und dann war er da. Und alle waren so, oh. Und dann war, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das richtig rüberbringen kann, so dass Leute das verstehen, aber das war so für mich so mein Golden Moment irgendwie immer in der Kindheit, wenn irgendwo mein Papa aufgetaucht ist und Leute meinen Papa kennenlernen durften. Das war so, weil ich halt immer nur erzählt habe und ich ihn halt nicht so oft gesehen habe und andere Leute ihn nicht so oft gesehen haben.
Ja.
Deswegen war das für mich immer mein Highlight und da erinnere ich mich immer richtig gerne zurück an meine Kindheit, weil ich so viel erlebt habe.
Mhm.
Positive Sachen, coole Sachen. Wir haben richtig, richtig coole Urlaube gemacht. Waren so Tennis-Resorts und hab dann, keine Ahnung, was für Tennisspieler da kennengelernt und dann war da Podolski auch mit bei uns im Resort und super viele Sportler und keine Ahnung. Also ich habe so viele Leute kennenlernen dürfen und so in so einem jungen Alter, ich glaube, wäre das jetzt heute nochmal so, wäre das nochmal natürlich viel interessanter.
Mhm.
Aber so in dem Alter und dann erzählst du da deinen Freunden
das
und
so. Aufregend, klar.
Das ist halt das super
total,
aufregend.
Total spannend,
so. Und das war irgendwie das, was ich irgendwie erzählen konnte.
Ja. Zusätzlich dann ja auch in der Zeit Kontakt zu deinem Bruder, der ja
genau.
auch weit weg wohnt.
Den ja auch gefühlt niemand kannte und genau. Das war dann auch so, ja, das war irgendwie so,
spannend.
Wo ich mich sehr, sehr gerne dran zurückerinnere und meine Mama und ich, wenn wir alleine Urlaube gemacht haben, ich glaube, wir haben auch meistens immer nur Nordsee-Urlaube gemacht, ansonsten einen einzigen Kroatien-Urlaub. Habe ich ja auch, glaube ich, mal von erzählt mit dieser Taucherbrillengeschichte.
Ja,
aber ich hatte, muss ich wirklich sagen, wenn man sich das andere wegdenkt, so dieses ganze Familiendrama, Patchwork-Gedöns.
Ja, das muss man ja auch sagen. Sorry nochmal, wenn ich dich da wieder unterbreche, aber so habe ich ja deinen Vater auch kennengelernt, natürlich mit so ein bisschen Vorgeschichte und auch durch deine Mutter und so. Ich habe ja auch meine sicherlich meine Einstellung oder meine Haltung dazu. Ich kann aber durchaus verstehen und muss auch sagen, dein Vater ist natürlich unheimlich spannender Typ gewesen, unheimlich gewinnt, so mit dem konntest du abendelang, stundenlang dich
aber
unterhalten, super tolle Zeit haben.
Aber auch Mensch voller Geheimnisse.
Wenn man mit ihm halt zusammen war, ne? Wenn man mit ihm dann wiederum nicht zusammen war und dann woanders war, dann war das mit der Zuneigung auch leider schnell
vorbei.
Ich meine, du redest nicht so besonders viel über deinen Vater, jetzt zumindest auf Social Media oder öffentlich nicht, weil es da ja auch viel nicht so Positives gibt, aber natürlich auch viel Positives. Ich kann total verstehen, gerade durch Kinderaugen, und da fiel mir gerade nochmal ein, da muss ich unbedingt nochmal loswerden, dass ich auch in der Situation, wenn ich da so darüber nachdenke, so krassen Respekt vor deiner Mutter habe, dass die das trotzdem zugelassen hat. Also, dass die gesagt hat, trotz ihrer ganzen eigenen Erfahrungen mit ihm und wirklich Dinge ja blöd gelaufen sind, die du auch erst viel später verstehen konntest, dann trotzdem so fair zu sein, dich da nicht irgendwie mit reinzuziehen, dich da nicht irgendwie zu also einzustellen dem Gegenüber, nicht irgendwie schlechte Stimmung gegen deinen Vater zu machen, ganz im Gegenteil, also bis heute kann ich mich nicht daran erinnern, dass deine Mutter großartig über deinen Vater herzieht
also,
oder so.
Es gibt natürlich Momente, es gab Momente und Punkte, wo auch meine Mama einfach so verzweifelt war, dann bist du da mit einem kleinen Kind und musst gucken, wie du da über die Runden kommst und alles mögliche und kämpfst dich da durch mit dem Ex-Mann, Freund, wie auch immer, den Vater deines Kindes und da, du kommst einfach nicht auf einen Nenner.
Nicht verheiratet gewesen, auch eine Schwierigkeit natürlich
in der ganzen. Genau, kommst nicht auf einen Nenner und Unterhalt sowieso größte Drama überhaupt. Und das halt nicht immer vor mir auszudiskutieren, ist halt auch, das ist nicht machbar. Du bist immer irgendwo wirklich, mal dazwischen und ich war auch ganz, muss ich auch sagen, ganz, ganz oft zwischen den Stühlen, weil manche Situationen auch oft ausgetragen wurden. Dann war mein Vater so, ja, und komm doch zu mir. Und meine Mama war dann so, und komm doch zu mir. Mhm. Und ich habe immer gedacht, gut, egal für welche Seite ich mich entscheide, einer wird traurig sein oder sauer sein oder enttäuscht sein.
Ja, aber eine von beiden Personen lässt es dich halt spüren und die andere halt nicht.
Genau.
So, und da habe ich halt diesen großen Respekt vor, dass ich mir jetzt auch, wenn du da halt so drüber redest, kann ich mir vorstellen, wie du als Kind darüber geredet hast. Kommst du halt wieder nach so Sommerferien, wo du ein paar Wochen bei deinem Vater warst und dann, so, wenn ich mir jetzt vorstelle, deine Mutter kannst du da alles anhören und denkt sich so, ja.
Genau.
So, das ist genau, ja alles schön und gut. Schön und gut, aber, ne? Und dann trotzdem hart zu bleiben oder trotzdem stabil zu bleiben, zu sagen, ja, ich freue mich für dich, dass du das erlebst und ich freue mich für dich, dass du diese gute Facette erleben kannst von dieser Person, die ja durchaus da ist. Ne? Also das soll jetzt nicht so klingen, als wäre dein Vater durchweg ein schlechter Mensch gewesen, ganz im Gegenteil.
Ja.
Aber wie gesagt, ich habe so krassen Respekt davor. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu intim deiner Mutter gegenüber, aber dass die echt das so durchgehalten hat und sich dann auch für dich freuen konnte.
Also die Fassade hat irgendwann natürlich auch hin und wieder mal gebröckelt. Ne? Also meine Mutter
eigene Perspektive dazu
konnte auch nicht immer standhalten und hat auch oft dann gesagt unter Tränen so, ich verstehe nicht, die hat mir das nicht als Vorwurf gemacht, aber sie hat manchmal so unter Tränen gesagt, ich kann manchmal nicht nachvollziehen von meiner Seite aus, wie du diesen Menschen so abgöttisch lieben kannst, nachdem du auch fühlst und siehst und mitbekommst, was der alles macht. Mit, nicht nur mit ihr, mit uns, mit vielen Leuten, deinem Bruder, keine Ahnung, was auch immer, was das mit uns macht. Und das hat die mir schon zu verstehen gegeben. Und da habe ich auch schon ein schlechtes Gewissen meiner Mutter gegenüber gehabt, dass ich meinen Vater so sehr liebe, was auch schwachsinnig irgendwo ist. Aber sie wollte mir auch einfach zu verstehen geben, dass das, was er macht, nicht normal ist und nicht gut ist. So einfach.
Ja, auch da ist wieder so, man sieht so ein bisschen den Einfluss, der dann vielleicht auch wächst von so einer Person. Ist jetzt so, wie wir gerade meinten. Dann
sondern man nicht nur, dass ich eine rosarote Brille bei meinem Papa aufhab. So, hey, der macht alles toll.
Genau, dass man natürlich, sie dich ja dann in dem Moment auch beschützen will und sagen, lass dich da nicht zu sehr drauf ein. Und du hast ja dann später im Leben auch die Erfahrung gemacht. So, verlass dich nicht zu sehr auf die Person. Das endet nicht gut, so nach dem Motto. Ja, ist jetzt, wird jetzt an der Stelle auch.
Ja, ich hatte trotzdem viele Familienmitglieder, die natürlich irgendwie sich voll auf meine Mamas Seite auch natürlich
und auch
auf die Seite gegangen habe, auch zurecht. Was für mich aber schwer war, weil ich dann auch gemerkt habe, egal was über meinen Vater ist, wenn ich dann von meinem Papa wiederkomme, dann kann ich auch nicht so frei heraus reden, weil ich wusste, sobald ich irgendwie mit meinem Papa rede, sind alle still.
Weißt und trotzdem so. Hat man dir trotz der ganzen Situation halt ermöglicht, deine eigenen Erfahrungen zu machen mit deinem Vater und dir auch zugestanden, deine eigene Meinung darüber zu haben. Deine eigene Beziehung frei von den Vorzeichen der anderen.
Ja, und heute habe ich mein ganz, vielleicht nicht super klares Bild, aber schon ein klares Bild. Ich meine, mein Papa ist immer noch ein Mann mit 8 Millionen Rätseln, die wir nicht mehr lösen können, aber auch irgendwie faszinierend und einfach ein kurioser Mensch, aber irgendwie doch eine sehr, sehr, meine Mama sagt ja auch immer, eine sehr, sehr liebevolle Art und Weise, die der auch hatte und hat auf einer Seite alles für einen getan und auf der anderen Seite war der wieder ein anderer Mensch irgendwie.
Ja, total, der ist auch zu komplex.
Aber wenn ich jetzt wenn ich jetzt einfach in die Vergangenheit schaue und jetzt einfach auf meinen Papa zurückblicke und das sagt auch meine Mama immer, das ist das Schönste, was hätte jetzt passieren können, nachdem mein Papa gestorben ist, dass ich einfach nur auf positive Dinge blicke. Ich kann zwar auch jetzt über negative Dinge reden, zwar auch schlecht für positive, weil ich einfach super emotional bin bei diesem Thema, aber ich denke trotzdem immer als erstes an die positiven Sachen und die überwiegen einfach für mich. Und das ist, da sage ich Gott sei Dank, habe ich nur gute Sachen in Erinnerung als allererstes.
Ja, dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Klar, also ist, wie gesagt, auch dadurch, dass du so wenig über deinen Vater eigentlich sprichst und der Aber so eine komplexe Persönlichkeit war oder auch immer ja noch Einflüsse hat, so ist das sicherlich schwer zu verstehen, das ganze Thema, ohne da jetzt Stunden über Stunden das alles mal aufzurollen und so.
Ja.
Aber ja, finde ich gut.
Ja, das ist
ehrlich. Ich versuche es auf die positiven Dinge zu konzentrieren, die ja auch da sind.
Und ich glaube, für die Hörer ist das auch immer schwierig, weil man immer so mal wieder so ein bisschen was anteasert, aber nie ganz darüber spricht. Aber ich will auch nicht, dass mein Papa keine Rolle spielt in meinem Leben. Ich möchte natürlich auch irgendwie den irgendwo weit, also integrieren, auch in Erinnerungen, die ich habe. Wenn wir jetzt zum Beispiel im Podcast über gewisse Dinge reden, so wie jetzt gerade, und dann kommt er halt einfach ins Spiel. Aber ich möchte nicht zu tief in gewisse Materien eintauchen, weil ich auch einfach weiß, es geht hier auch nicht um mich. Ich habe auch noch Geschwister, ne, oder andere Leute, Stiefmütter oder so, die halt einfach auch da mitspielen, wo ich mir denke, das muss ich nicht in die Öffentlichkeit tragen. Und da sind halt auch noch meine Geschwister oder so, die dann denken so, nee, möchte deswegen, nicht, dass andere das Leute
ich auch schon
solche
gedacht,
Dinge wissen.
Das ist deine Mutter, aber ich glaube, so wie wir das jetzt erzählt haben, so ist das, glaube ich, auch für deine Mutter total in Ordnung.
Ja.
Ja, interessant. Das kann mich selten erinnern, dass du mal so viel diese Thematik gesprochen hast.
Also ich glaube, also jeder, der mich kennt, richtig kennt, also Lena sagt das auch ganz oft.
Wir reden natürlich schon darüber, aber dass du
ja,
öffentlich.
Aber trotzdem weißt du, der Anteil, seitdem wir zusammen sind, wie oft ich darüber rede und wie intensiv. Ich bin halt jemand bei solchen Themen, ich verschließe mich da einfach komplett. Ich habe meine Gedanken, die kommen dann irgendwann raus. Meistens in Situationen, wo ich alleine bin, dann kommt das wieder in eine Schublade, bis das irgendwann wieder alles zu voll wird. Und wenn du das mal irgendwie mitbekommst oder ich dann doch irgendwie reden möchte, was irgendwie nicht so oft vorkommt, weil Lena zum Beispiel sagt auch ganz oft in so vielen Situationen, aber warum hast du mir denn nichts erzählt? Warum redest du denn nicht? Du musst doch auch einfach mal was sagen. Und dann sage ich immer, ja, das ist schön, dass du das sagst und ich hätte doch erzählen können, aber ich bin halt einfach ein Mensch, ich kann gewisse Dinge nicht erzählen. Ich erzähle sie dann im Nachhinein, wenn es vorbei ist, dann kann ich darüber reden, über gewisse Dinge, die mich belastet haben. Aber in gewissen Momenten mache ich manche Sachen einfach dann mit mir selber aus, bis es halt irgendwann zu viel ist und ich das dann vielleicht.
Ja.
Ja.
Ist ja auch in Ordnung.
Ja, ist ja auch in Ordnung, ne?
Kenne ich so in vielen Dingen. Ja, jetzt sind wir ein bisschen vom Thema abgekommen. Ich hatte eigentlich den Gedanken oder die Frage an dich, was ich ja vorhin auch schon mal angerissen habe. Würdest du sagen, so wie du jetzt selber groß geworden bist, so würdest du dir das auch wünschen für, sagen wir mal ganz plastisch, deine Kinder, unsere Kinder?
Also für deine Kinder,
für die
von wem auch immer.
Ja, genau. Deine Kinder, die du dann ab dem dritten Lebensjahr alleine, nein, Spaß.
Ja.
Würdest du dir das so wünschen, würdest du sagen, so grundsätzlich von den wichtigen Faktoren, jetzt mal abgesehen natürlich von so einer Familienvorgeschichte, aber sonst, wie du groß geworden bist, was du gespielt hast.
Auf jeden Fall. Also kann ich auf jeden Fall zu 100% mit Ja beantworten, und auch wenn ich auf deine Familie blicke, deine Familie ist ja absolut, also so familienbezogen, so, da kenne ich, glaube ich, keine Familie. Also ihr seid ja wirklich alle untereinander so krass eng miteinander verbunden, da passt ja wirklich kein Blatt dazwischen. Aber auf eine positive Art und Weise, jetzt nicht irgendwie so Leute, die nur aneinander hängen und da kann keine Partnerin dazwischen.
Nee, total. Wir sind ja auch eigentlich gar nicht so, also zumindest ich, jetzt wenn ich mir meine Geschwister angucke, vielleicht ein bisschen anders, aber gar nicht so aufgeschlossen in der Hinsicht, dass wir Emotionen so krass zeigen.
Nee, aber
so
für mich seid ihr so, ne?
Ich ja sowieso wenig.
So Werte, die man vermitteln sollte, gute Werte, seid ihr für mich schon auch mit einem Vorbild als Familie, weil ich mir so denke, ihr haltet, egal was ist, ihr haltet zusammen als komplette Familie, egal was kommt. Und ich weiß einfach, egal bei wem von deinen Geschwistern, ob du es bist, dein Bruder es ist oder deine Schwester, ich weiß einfach, was für krass loyale Menschen ihr seid.
Ja, das
und
stimmt.
Dass egal was kommt, ihr euren Partner, eure Partnerin nicht im Stich lasst, sondern ihr sagt, egal was kommt, wir schaffen das zusammen und dann reden wir darüber und wir bewältigen die Lösung. Und wenn es irgendwie auseinandergehen sollte, dann auch das auf gutem Wege. Also so schätze ich euch ein und so, glaube ich, auch seid ihr alle, weil ihr diese Werte so auch immer rüberbringt und irgendwie auch untereinander irgendwie vermittelt.
Ja, auch vermittelt bekommen
lebt,
haben, ne?
Muss man ja, auch ihr sagen, lebt durch diese Werte einfach.
Durch unsere Eltern.
Und Streit ist bei euch irgendwie auch kein Thema. Also ihr seid irgendwie so harmoniebedürftig
schon,
alle.
Schon sehr, sehr...
Und auch du bist ein harmoniebedürftiger Mensch.
Grundfundament. Also wenn man sagt, okay, das ist meine Familie und wir beide sind ja auch mittlerweile eine Familie, dass man sagt, okay, allein deshalb, weil man jetzt sagt, das ist meine Familie, sind gewisse Themen kein Streitpunkt mehr, sondern das wird einfach akzeptiert. Aber auch wenn man vielleicht mal eine Schwäche am anderen erkennt oder so, das wird dann einfach akzeptiert.
Ja.
Das wird mit aufgenommen. Das heißt nicht, dass man nicht auch ehrlich über Probleme sprechen kann bei uns, sondern dass man sich auch mal korrigieren kann gegenseitig. Wenn ich jetzt bei meinen Geschwistern irgendwas feststellen würde, wo ich sage, das ist nicht gut, da sollten die dran arbeiten, oder meine Geschwister bei mir wiederum auch, dann kann man, ist da schon Raum für. Es ist nicht so, dass wir alles problematische totschweigen bei uns oder so. Aber dieser Grundzusammenhalt von, egal was da kommt, wir sind ja trotzdem Familie und das wird auch geregelt miteinander. Ja. Und man lässt jetzt niemanden hängen, einfach so, weil man ist ja Familie.
Ich muss sagen, da sind sich unsere Familien sehr, sehr ähnlich, weil auch meine Mutter zum Beispiel, oder wenn ich an meine Familie denke, egal wie viele Situationen wir schon durch haben, die geben alle ihr letztes Hemd für einen.
Mütterlicherseits.
Und genau, und genau wie deine Familie, obwohl unsere Familien doch auch schon so unterschiedlich sind, weil ihr seid sehr harmoniebedürftig und wir sind immer so sehr Krawall, auch ein bisschen Krawall aus und immer hier ein bisschen ansicken und da ein bisschen, bisschen laut werden und hier streiten.
Ja.
Immer laut diskutieren, immer was sagen wollen. So.
Ja, aber das ist ja auch nur eine Frage von, wie sich das äußert. Ich nehme bei euch, auch wenn ich deine Onkels sehe, oder auch deine Onkels, also deine Generation von deiner Mutter. Deine Mutter hat ja 4 Brüder. Ja, 4 Brüder. Kurz sicher.
Hä?
Ob ich jetzt jemanden vergessen habe. 4 Brüder und der Zusammenhalt äußert sich da ein bisschen anders, aber der ist eigentlich genauso fest verankert. Also die wissen genau, das ist mein Bruder, das ist meine Schwester, das ist Familie. Da hält man zusammen und so. Aber die haben halt eine etwas neckischere Art. Also ich weiß, dass gerade auch deine Mutter natürlich mit 4 Brüdern groß geworden ist. Also da liegt ja auch in
da muss man sich auch irgendwie durchsetzen können.
In der Natur
können.
Der Sache, dass da die sich gegenseitig so ein bisschen foppen und so und immer so. Aber immer irgendwie auf eine liebevolle Art und Weise. Also ich nehme jetzt nicht wahr, dass da irgendwelche Leute sich gar nicht riechen können oder da gegeneinander giften oder so. Ganz im Gegenteil. Die haben ja so eine ganz humorvolle Art, sich da einfach so ein bisschen gegenseitig aufs Korn zu nehmen.
Ja, was das angeht, keine Familie ist perfekt. Ne? Also man hat auch immer irgendwo seine Punkte, Schwierigkeiten und wie auch immer. Ja. Aber
was ich mich allerdings frage, und ich habe natürlich dir die Frage nur als Falle hingelegt, um jetzt meine zweite Frage hinterher zu schießen. Glaubst du, dass so, wie wir groß geworden sind, aufzuwachsen überhaupt noch möglich ist?
Nein. Ich glaube, wir haben da schon mal drüber gesprochen, dass dieses...
Du bist halt so gut drauf vorbereitet.
Ja, wir haben schon mal darüber gesprochen, dieses Thema mit, wie wir uns auch früher verabredet haben. Ne, da hat man auch zum Hörer gegriffen oder ist direkt rübergelaufen zu einer Freundin und mit dem Fahrrad und hat dann angeklopft. Wir haben dann, keine Ahnung, Motschepappe, wir haben uns alle möglichen Spiele ausgedacht und waren als Kinder richtig kreativ. Wir waren wirklich kreativ und haben alle möglichen Szenarien von Mutter, Vater, Kind und ich weiß nicht, was man alles spielen kann, Weltall und ich bin Alien und ich weiß nicht was. Und heute ist das so mit der Generation Laptop, Handy, iPad, Fernseh und Playstation und ich weiß nicht, was für Spiele es alles noch gibt. Anders, weil ich sehe ja jetzt schon bei meinen Cousins und Cousinen, die noch kleiner sind, dass die halt alle mit dem Handy groß werden. Das gibt's nichts anderes. Die spielen dann ihre Spiele auf ihrem Handy, dann sind die halt auch zufrieden.
Ich bin ja eigentlich kein Freund davon, immer das andere so zu verteufeln, in Anführungsstrichen. Dass man
Nein,
so,
habe
ja,
ich auch gar nicht gesagt.
Nee, ich meine nur, ich finde das halt extrem interessant, weil ich ähnlich denke wie du, wenn ich da so drauf zurückblicke, muss ich sagen, ist vielleicht doch ein bisschen nostalgisch gedacht, aber dann bin ich so froh oder finde das so geil, dass wir ja genau in diese Generation Technik so reingewachsen sind.
Ja, das stimmt.
Dass wir echt unsere Kindheit, wo man sagt, so, okay, bis wir so 12, 13, 14, 15 waren, wirklich alles sehr analog stattgefunden hat. Also so auf dem Haustelefon anrufen, sich verabreden. Da hattest du noch kein eigenes Handy. Und wenn du ein Handy hattest, dann konnte das gar nichts, außer Snake und weiß ich nicht, musstest du noch 1 Euro Guthaben draufpacken, damit du überhaupt mal eine SMS verschicken konntest und so. Internet war gar nicht mit dem Handy und solche Sachen. Ja. Irgendwie interessant zu dem Zeitpunkt, aber finde ich eine Technik, die eigentlich nach heutigem Verständnis sehr zumutbar für unser damaliges Alter war. Verstehst du, was ich meine?
Klar, voll. Ich glaube,
dann
war
als, da die, das ist ja wie, als würdest du heute einem 8-Jährigen ein Spielzeug-Handy geben. So waren ja damals die richtigen Handys. Also die neuesten Handys, wenn ich überlege, mein Vater hat immer seine Firmenhandys dann so der Reihe nach durchgegeben, wenn der halt ein neues bekommen hat.
Ja.
Das war als allererstes so
ein Nokia. Ich glaube, der war der perfekte Weg.
3210, so ein absolutes Klischee-Handy.
Da reinzuwachsen in die Technik.
Genau, also wir sind ja wirklich mit der Technik auch gewachsen. Und wenn wir dann, als wir irgendwann so, weiß ich nicht, 15, 16, 17 waren, dann kam ja die ersten brauchbaren Smartphones raus und waren vielleicht auch noch nicht so erschwinglich, dass man direkt eins hatte und so. Und dann irgendwann später ging das los, dass man eigentlich in dem zumutbaren Alter, würde ich jetzt mal behaupten, die Technik überhaupt verfügbar war. Mhm. Wenn man aber über zumutbares Alter spricht, kann ich mir vorstellen, dass heutzutage das Alter, in dem man Technik zumuten kann, schon deutlich geringer ist. Dass du halt heute einfach einem 5-Jährigen, 6-Jährigen durchaus zumuten kannst, dass der Technik für sich einsetzt, auch, weil einfach auch drumherum viel mehr Technik ist.
Ja, ich sehe meine kleinste Cousine, wenn ich daran denke, was die alle schon am Handy und iPad kann, das ist ja unnormal.
Genau, und da auch eine, wahrscheinlich nicht so wie bei uns, dass wir rausgegangen sind und haben uns alles so kreativ, zumindest in unserer Wahrnehmung, so wie wir jetzt darauf zurückschauen, dass wir gesagt haben, okay, der Sandkasten ist dann, spielen wir so, als wäre das eine Burg und dann machen wir aus Kuchen machen wir, nicht aus Kuchen machen wir Sand, andersherum, aus Sand machen wir Kuchen und solche Sachen, ist glaube ich so, wie wir darauf zurückblicken. Wenn ich aber deine Cousine zum Beispiel sehe, die mir dann erzählt, was sie da am iPad alles spielt und was da alles in ihrem Kopf trotzdem
abgeht. Und sie auch eigentlich schon eine Influencerin ist.
Dann merkst du, dass die nicht unbedingt unkreativer ist als wir damals. Auch wenn du das Gefühl hast, sie sitzt da auf dem Sofa und ist, aber die ist ja trotzdem in ihrem Kopf, so wie wir auch. Wir standen halt im Garten und waren in unserem Kopf, aber die sitzt halt vor einem iPad und ist an ihrem Kopf. Finde ich irgendwie interessant. Also würde ich auch gar nicht so krass verteufeln. Wo ich eher ein Problem sehe, ist natürlich diese Diskrepanz zwischen, was können die Kinder, was können die Eltern. Das ist natürlich ein ganz spannendes Ding.
Ja, gerade wenn es um Hausaufgabenbetreuung geht oder so. Hausaufgabenbetreuung,
Medienkompetenz.
Dann ist das heute schon wieder was ganz anderes als früher.
Oder was können Lehrer, was können Schüler so. Ne? Ja. Schüler sind ja technisch oft viel weiter als Lehrer so in dem Fall. Glaube aber, dass so eine Form von Kreativität trotzdem schon besteht. Ich meine, wir sind so... Ich kann mich erinnern, bei uns war so Konsolen immer ein Riesenthema. Mhm. Mein Bruder und ich, wir haben dann irgendwann eine PlayStation 1 gehabt. Da waren dann Spiele wie Hugo der Troll, Crash Bandicoot. Nach heutigem Stand total...
Kenn ich das gar nicht. Ich hatte auch nie eine PlayStation.
Totale Anfängerspiele, also auch Kack-Grafik und so. Wir haben das gefeiert und das sind so richtig nostalgische Erinnerungen, die wir daran haben. So wie wenn mein Vater mir gesagt hat, wir haben früher Atari oder so gespielt. Eine Konsole, die heute gar keine Rolle mehr spielt. Mhm. Wo die einfach nur an so einem Knöpfchen gedreht haben und so Ping-Pong digital gespielt haben. Was für die damals halt krass war, wo wir sagen, boah, gehen, ist ja übelst langweilig.
Ich bin jetzt zu einem anderen Punkt gekommen, wenn ich so an Spiele und so denke. Ich meine, so Kinder haben ja auch allgemein so eine ausgeprägtere Fantasie, sage ich jetzt mal. Ne? Also wenn du als Kind bist, da... Also was die da alles teilweise, wenn du so kleinen Kindern zuhörst, wenn die da vor sich hin brummeln, irgendwas spielen und dann werden die älter und was die alles da erzählen, ist ja, finde ich, auch voll spannend, was in deren Köpfen so abgeht, ne? Wenn die mit irgendwie alleine, ich war ja auch immer jemand, ich habe gerne alleine gespielt und mit meinem Puppen und keine Ahnung was da alles, hat mir auch 80.000 Geschichten da überlegt. Und ich frage mich immer so, dass Kinder so eine ausgeprägte Fantasie haben, dass sie sich imaginäre Freunde suchen, gibt es ja auch ganz oft, ne? Mhm. Zum Beispiel sagen einfach, der Teddy ist aber eigentlich lebendig. So, ist das, glaubst du, das ist einfach deren Fantasie? Oder glaubst du auch, wie zum Beispiel in manchen Filmen, dass zum Beispiel, habe ich nämlich letztes Mal ein paar Reels zugesehen, wie Eltern ihre Kinder gefilmt haben und die gesagt haben, zum Beispiel, Mama, nimm mal meine Freundin an die Hand und komm mal mit in den Garten, weil sie will mit mir nicht in den Garten. Und sie hat gesagt, wo ist denn deine Freundin? Die sitzt neben dir auf der Bank. Und ich denke mir nur so, what the fuck?
Die Eltern so, scheiße.
Ja, und du denkst so,
Manfred, schließ die Messerschublade ab.
Nimm jetzt unser die Hand, kind ist hier wahnsinnig. Ist sie hier. Und sagt so, ja, nimm sie an die Hand. Okay, dann gehe ich jetzt mit dir in den Garten. Okay. Was würdest du in so einer Situation machen? Würdest du sagen zu deinem Kind, sorry, aber da ist hier einfach niemand? Würdest du dem Kind das abkaufen? Würdest du dem Kind glauben, da ist wirklich jemand? Oder denkst du einfach, das ist einfach nur ein Fantasiegespinst? Sie sagt so, wie als würde mein Teddybär leben.
Das ist eine schwierige Frage. Das ist auch eine ganz komplexe Situation. Mir fehlt jetzt leider das Wissen, um das so herleiten zu können. Ob das einfach so eine Veranlagung ist, dass man halt...
Weil du bist ja schon, muss ich ja kurz ein... einwenden. Du bist ja schon sehr abgeneigt, was solche Sachen angeht, ne?
Ja, im Erwachsenenalter. Also ich bin da, habe ich Zero Tolerance, da würde ich niemals drauf eingehen können. So, das käme mir albern vor. Man muss aber schon verstehen, so ein Kind denkt ja anders und man muss das ja auch, glaube ich, versuchen, die Perspektive halt immer zu verstehen. Und ich glaube, vor dem Hintergrund, ich glaube, das muss man schon beobachten. Und natürlich, wenn sich ein Kind so aus der realen Welt so dadurch entfernt und sich halt eine Parallelwelt baut sozusagen, weil vielleicht, man weiß ja immer nie, was liegt dem zugrunde. Ist das einfach eine Kreativität, ist das eine Fantasie oder ist das halt ein Entfliehen? Geist. Ne, ein Entfliehen aus irgendwas. Vielleicht ist auch, ne, weiß ich nicht, im Kindergarten, hat man keine positiven Erfahrungen, die man da macht, dann baut man sich eine Parallelwelt. Das ist vielleicht dann nicht so gesund, weiß ich jetzt aber auch nicht, ich bin kein Therapeut. Aber ich glaube, es wäre aber auch ein Fehler, direkt im ersten Moment das Kind so zu exposen, in Anführungsstrichen, und man sagt so, sag mal, da ist doch niemand. So, jetzt nimm doch mal, wenn es ist eine Puppe oder ruf mal den Nachbarn auf dem Festnetz an und frag mal, ob der noch Bock hat, mit dir ein
paar Bälle vor der Garage durchzutreten. Würdest du dann mitspielen, wenn dein Kind jetzt sagen würde, so,
Papa, ja, mit Bedacht. Ich glaube, ich würde nicht das anfeuern, dass ich so, aber ich glaube, man muss im ersten Moment mitspielen, weil man sonst einfach das Kind, weil das für das Kind sonst nicht, keine positive Erfahrung
vielleicht
wäre.
Ist das Kind dann auch einfach total verwirrt, dann auch.
Genau, das ist ja wie mit, ist jetzt ein krasser Vergleich.
Zu Schlafwandler sagen?
Wie mit Alzheimer-Kranken zum Beispiel. Ach so, okay. Wo man auch sagt, du darfst denen nicht ihre
Illusion
Fantasie,
nehmen
Illusion
oder so.
Nehmen, weil du sonst halt negativ haften bleibst oder du sonst halt auch dich von denen differenzierst. Wenn du halt dat, dem Kind dann sagst, so, das, was du da sagst, ist Quatsch, so, das stimmt nicht. Und dann erstmal stellst du dich ja über das Kind, dass du entscheidest, was ist Quatsch und was ist nicht Quatsch, so, was in dem Kinderkopf vielleicht noch Sinn macht. Ist, glaube ich, ein ganz komplexes Thema. Ist natürlich voll erziehungswissenschaftlich.
Ja, weil ich finde das so spannend.
Da fehlt mir offensichtlich die A-Erfahrung.
Aber ich finde das so spannend, weil ich so dachte, ich habe auch darüber nachgedacht, ob ich mich daran erinnern kann, ob ich mal so imaginäre Freunde hatte, mit denen ich einfach so, manchmal erinnert man sich ja an solche Dinge, dass man immer so getan hat, als würde, keine Ahnung, der Baum sprechen können. Und ich bin dann zu dem Baum immer gegangen und habe gesagt, hey, so, wie, als wäre das mein Ort und ich könnte da meine Geheimnisse loswerden.
Also ich weiß viele, viele Sachen aus meiner Kindheit, wo so Fantasie auf jeden Fall ein Thema, wo man sich Sachen eingebildet hat, teilweise auch zusammen. Also ich kann mich daran erinnern, dass wir bei uns im Garten die ganze Wiese platt getrampelt haben mit unseren Fußballschuhen und haben da Konferenz nachgespielt und irgendwelche Fußballspiele gedanklich und dann laut gesagt, so, ich bin jetzt der und flanke rüber.
Ja, aber das ist ja nochmal was ganz anderes zu, du siehst, also du hast imaginäre Freunde oder Gegenstände, mit denen du kommunizierst, die gar nicht da sind.
Die gar nicht da sind, genau. Das ist natürlich nochmal ein anderes Level, ne? Dass man irgendwie seine Kuscheltiere vermenschlicht oder dann.
Weil ich muss mal ganz ehrlich, ich muss sagen, wenn ich an unsere Katzen denke, an unseren Kater, wenn der manchmal abends seine 5 Minuten bekommt und dann auf unserer Bettkante.
Dann glaubst du wieder an Geister.
Und dann an die Decke starrt und ganz komische Miauenlaute von sich gibt und dann auf einmal die Ohren nach hinten gehen und der wie ein Gestörter durch die ganze Bude zickzack rennt und dann wieder so an die Decke guckt und du denkst nur so, was ist denn da? Und dann denke ich mir so, oder spüren die vielleicht irgendwas, so Energie
oder irgendwas, manchmal,
keine
ich
Ahnung.
Ich tue denen manchmal LSD ins Nassfutter, einfach aus Spaß.
Ich weiß, dass jetzt wieder dieser Zeitpunkt gekommen
einfach,
ist,
weil mir langweilig
dass
ist.
Du mich jetzt schon wieder ins Lächerliche ziehst bei diesen
Nein,
Gedanken.
Überhaupt nicht. Ich wollte nur
ich
wieder einen
so,
Joke machen. Entschuldigung.
Weiß ich nicht, vielleicht gibt es ja irgendwas, was die spüren. Sehen. Ich habe keine Ahnung. Oder ist das einfach nur die Fantasie?
Ich glaube, bei Tieren ist das ähnlich mit Fantasie. So, warum funktionieren so Mäusespielzeuge, die natürlich keine echten Mäuse sind, aber wo die Katzen voll mit ihrem Jagdinstinkt drauf anspringen? Oder so ein kleiner, wir haben hier so einen kleinen Holzdreidel, der hier durch die Wohnung, der einen tierischen Krach macht, der Kater auch nur abends um 11 anfängt mitzuspielen.
Ja, sobald
genau
wir ins
weiß,
Bett geben, da muss der Randale machen.
Dass die Nachbarn unter uns das wahrscheinlich lieben, wenn hier nochmal jemand übers Parkett klackert. Die werden sich ja auch irgendwas dabei einbilden. So, die sagen ja auch nicht, geil, so ein Holzding. Das fahre ich jetzt aber voll drauf an. Wahrscheinlich
ja,
nicht.
Ja, aber ich denke mir manchmal so, was hat er, wieso guckt der denn da so komisch an die Decke? Und immer so ein bisschen so hin und her und die Ohren gehen so nach hinten und dann macht ihr so. Und ich denke mir so, was ist das, so eine Geisterbeschwörung?
Ja, vielleicht ist das auch Spielen. Ich weiß ja nicht. Ich bin auch da leider kein Tierforscher, aber ich habe mal irgendwo, glaube ich, aufgeschnappt, dass man Tiere so in dem Stadium vergleichen kann, vom geistigen Stand, glaube ich, mit kleinen Kindern.
Also ja, ich glaube, Miriam hat nämlich gesagt letztens, dass ich glaube, ein Papagei, weil sie hat einen Papageienvogel, dass der auf dem Stand eines 5-Jährigen ist und ich glaube, Katzen auf dem Stand eines 3-Jährigen Kindes. Mhm. Aber ja, apropos Spielen, musste ich gerade nochmal dran denken. Wir, Benne und ich haben jetzt seit Sonntag, nachdem wir unser Krankenlager dann auch mal irgendwann mal verlassen haben, wir lagen im Bett beide an einem Sonntag. Wollte ich dir nämlich noch im Podcast erzählen, weil ich das erst da loswerden wollte, mein Geheimnis. Dann habe ich gesagt, nee, das hebe ich mir für den Podcast auf. Ich lag so auf seinem Bauch und Benne hat so an seinem Handy so irgendwas gemacht. Ich wollte auch kein Fernsehen mehr gucken, wollte eigentlich schlafen, habe so gesagt, so, zeig doch mal. Meistens ist das so, wenn ich sage, so, zeig mal ein paar lustige Videos, die du immer anguckst, oder dann schlafe ich dabei ein. Und hatte der irgendwie so, keine Ahnung, 10 Apps oder so auf seinem Handy, die alle nicht geladen waren, wo ich so dachte, das habe ich noch nie in meinem Leben gesehen, was sind das alles für Apps und so. Und dann war auch direkt daneben Candy Crush.
Was ist denn Bumble?
Direkt daneben Spaß. Candy Crush. Und habe ich gesagt, ach krass, Candy Crush, habe ich auch schon ewig nicht mehr gespielt. Und hast gesagt, boah, geil, stimmt, lass mal runterladen. Hast du direkt runtergeladen? Und ich dachte auch so, jedes Mal, wenn ich im Flugzeug sitze, denke ich mir so, ah fuck, warum hast du nicht mal wieder Candy Crush runtergeladen? Und dann hast du das so 2-3 Level gespielt. Und du bist irgendwie bei Level 2000 Schlag mich tot gewesen. Und dann hat mich da wieder so angefixt, dass ich das auch runtergeladen habe.
Berufsschule sei Dank.
Und wir diesen halben Sonntag damit verbracht haben, Candy Crush zu spielen. Ich bin natürlich irgendwie direkt wieder bei Level 0 gewesen, als ich das runtergeladen habe. Warum auch immer, anscheinend warst du registriert.
Ich glaube, ich war ziemlich genau bei Level 2000, als ich wieder eingeschrieben bin. Jetzt schon wieder bei Level 2200, glaube ich.
Und ich war nach dem Sonntag bei Level 167 oder 68, weil ich auch schon verrückt finde. Und ich dann irgendwann so verrückt war, dass ich zu Benne immer gesagt habe, schick mir bitte ein Leben, schick mir jetzt ein Leben. Ich habe kein Leben mehr, ich kann nicht weiterspielen. Dann habe ich mir YouTube-Videos angeguckt. So war ich in dem Game schon, also ganz gestört. YouTube-Videos angeguckt, wie ich denn diese Leben austricksen kann bei Candy Crush, dass ich unendlich Leben habe. Und dann hatte ich den Hack 1000. Ihr müsst dann einfach bei eurem iPhone in die Einstellung gehen, bei Datum und Uhrzeit. Macht dann einfach bei Datum und Uhrzeit automatisch weg. Geht einfach auf einen Tag später und dann automatisch sind die Leben wieder da. Und ihr kriegt auch wieder alle Bonussachen, könnt ihr schön alle einsacken.
Und dann gehst du wieder
und dann gehst du automatisch zurück. Du kannst direkt in der Sekunde wieder auf automatisch gehen bei deiner Uhrzeit. Und das kannst du so oft machen, wie du willst. Und hast nonstop deine Booster, nonstop dein Boosterrad, was du wieder aktivieren kannst.
Für mich ist das neu, ich habe das noch nicht gehört. Wahrscheinlich werden die meisten Candy Crush-Süchtigen hier, ja, die hier zuhören, sagen so.
Und jetzt bin ich nämlich gerade die Süchtige und habe auch im Büro alle angefixt. Das Ding ist, was ich sagen wollte, ich habe gedacht, scheiße, jetzt habe ich seine Sucht wieder erweckt, weil Benedikt hatte eine Zeit, und da haben wir noch in einer anderen Wohnung gewohnt, das war so krank. Du hattest wirklich so, ich muss wirklich von einer Sucht sprechen, weil du hast in egal welcher Sekunde, ob du mit Freunden an einem Tisch saß und mal ganz kurz Stille war, hast du dein Handy genommen und Candy Crush einfach aufgemacht und kurz gezockt. Egal wann.
Das sagst du immer wieder, ich kann mich da nicht dran erinnern.
Ja, das machst du tatsächlich heute mit Reels. Dass sobald, ja, ich glaube, das ist automatisch, wenn Leute gerade, genau, wenn eine Stille herrscht,
dann
Leute
zu ihrem Handy greifen, und dann
einfach
macht
Instagram
das,
öffnen, ja, und auch einfach wieder weglegen und dann wieder öffnen.
So. Genau, dann macht einem wirklich manchmal Angst.
Dass das man ist Wahnsinn und das hattest du ganz krass mit Candy Crush. In jeder Sekunde hast du das gespielt und ja, warst auch
das
irgendwie.
Das ist einfach so automatisch, da war mein Candy Crush wirklich mein Instagram. Also das, ja, war einfach. Du hast diesen Automatismus von, ah ja, okay, jetzt wollen wir da rechts wischen, da drauf tippen, dann bist du in Candy Crush. Und dann zack, fängst du an, startest das Spiel und denkst du so, was mache ich hier? Ich habe das gerade eben geschlossen.
Ja, und ich kann mich da auch nicht von freisprechen. Ne? Ich kann nicht nur sagen, Instagram ist mein Job, sondern ich finde mich auch in ganz vielen Situationen wieder, wo ich denke, das ist einfach respektlos irgendwie anderen Leuten gegenüber, dass ich jetzt schon wieder einfach, während wir uns unterhalten, mein Handy in die Hand nehme und einfach rumscroll. Ich so denke, warum eigentlich? So, ich unterhalte mich doch gerade, aber das machst du auch ganz, ganz, ganz oft.
Ja,
und ich will dich manchmal nicht zu oft ermahnen, weil ich mir denke, so, ich will nicht so judgy sein, aber manchmal denke ich mir auch so, du musst das hören, damit man, ich möchte auch, dass du mir das sagst, das sage ich jetzt nochmal offiziell, dass du mir das sagst und ich das nicht übel nehme, weil ich möchte nicht in diese Situation immer
kommen.
Man muss
so wie deine Mutter damals, und so schließt sich die Klammer, muss man mit Enttäuschung arbeiten. Muss man sagen, Benedikt, du kannst jetzt Candy Crush öffnen, während wir hier Besuch haben, aber dann bin ich ganz enttäuscht von dir. Und dann werde ich nachher, so, wenn, der Besuch,
auch nicht gesagt,
wenn der Besuch
ist ja Erpressung,
weg,
emotionale Erpressung ist das, ja.
War ja auch nur ein Joke.
Nein, aber
ja, aber das stimmt. Und das ist, wenn ich dann wiederum auch darüber nachdenke, über so ein Erziehungsthema, wenn man bei sich selber das schon feststellt, dass man in so Muster verfällt, ja, die man eigentlich gar nicht will, dann stell dir vor, wie schnell das bei Kindern geht. Ne?
Ja, weil wir sitzen Kinder ganz oft hier.
Darfst du nicht vergessen.
Also in super vielen Situationen, und das Handy wird in die Hand genommen und wird gescrollt. Und ich denke mir so, warum? Und das beobachte ich ganz oft bei dir und du wahrscheinlich auch bei mir und andere auch bei mir und wiederum andere bei dir. Mhm. Und ich finde das sau unangenehm, wenn andere Leute mir das sagen und denen das auffällt. Deswegen denke ich mir immer so, ich nehme dir das nicht übel, wenn du mir das sagst. Und ich hoffe, du mir auch nicht, weil ich einfach nur...
Nee, ist schon richtig.
Weil ich einfach nur will, dass du nicht in so einer dummen Situation kommst wie andere. Mhm. Bei mir wurde das schon ganz oft gesagt, wie scheiße sich gewisse Menschen dabei fühlen, wenn man das Gefühl hat, du schenkst der Person auch keine Aufmerksamkeit, sondern du bist nur an deinem Handy und nimmst das oberflächlich auf, auch wenn es nicht so ist. Aber das habe ja selbst ich auch voll oft, dass ich denke, du hörst mir dann in dem Moment nicht zu, weil du am Handy bist, aber du sagst, ja doch, ich höre dir ja zu. Ne?
Ich tinder nur parallel.
Nein, aber das gibt ja trotzdem ein ungutes Gefühl. Und das möchte man ja nicht.
Ja, das ist auch total respektlos. Ne? Also wirklich ein bisschen Etikette darf man ja auch in der digitalen Welt noch
bewahren. Deswegen finde ich, müssen wir uns da schon irgendwie auch gegenseitig ein bisschen mehr pushen, dass wir das nicht tun.
Ja.
Und ich bin schon so, dass wenn ich mit Freunden unterwegs bin, sehr oft mein Handy aus der Hand lasse. Lena hat ja auch schon gesagt, boah, du machst irgendwie gar keine Storys mehr, wenn wir unterwegs sind. Ja, weil ich irgendwie versuche, mein Handy aus der Hand zu nehmen. Was ich aber eigentlich sagen wollte, mein Geheimnis, was ich dir verraten wollte.
Okay.
We listen and we don't judge, Benedikt, ne?
Also, ja, das ist ein Trend, das habe ich schon mitbekommen.
We listen and we don't judge. Das war so schlimm bei dir mit diesem scheiß Candy Crush.
Bitte?
Dass ich nachts an dein Handy gegangen bin und habe die App gelöscht.
Wirklich?
Ja, ich habe diese App
deshalb
gelöscht.
Deshalb war die nicht mehr da drauf.
Ich habe diese App gelöscht, habe aber vergessen, dass du da anscheinend registriert bist, weil bei mir war es immer so, immer wenn ich das wieder runtergeladen habe, war ich bei null. Das und jetzt habe ich ja dieses Mal, deswegen kam ich da drauf, weil ich dieses Mal gesehen habe, dass als du das wieder runtergeladen hast, dass du wieder bei Level 2000 bist, wo ich dachte so, hä, ich bin immer wieder bei null. Dann hast du dir, du Penner, dich also registriert. Das hat gar nichts gebracht, das zu löschen. Aber ich war so sauer und ratlos, dass das ich einfach in der Nacht
aber selber diese App nicht,
bei dir gelöscht habe.
Dass ich mich da mal registriert
bis
hatte.
Heute konnte ich das
aber
verschweigen.
Aber hat ja offensichtlich funktioniert. Also ich war mir nicht im Klaren, dass die App nicht mehr drauf ist.
Du hast nie wieder gespielt. Nie wieder.
Gespielt und jetzt habe ich wieder angefangen. Aber ich habe es im Griff.
So wie mit ich dem, weiß nur nicht, ob so ich das gerade im Griff habe.
Ja, genau. Jetzt bist du selber in der Falle. So schnell geht's.
Ich muss so zwischendurch im Büro, muss ich immer wieder checken, ob ich irgendwelche Booster habe, die ich einen kurz einsammeln kann. Und danach habe ich die anderen irgendwie angefixt. Aber ja.
So wie diese ganzen Spiele, wo man so, wie man so farmen muss im weitesten Sinne.
Ja, weißt, was das ich mein? Ist Lena. Die sitzt hier, wir machen ein Foto, Content Day, und dann muss sie zwischendurch ihre Farm da bestücken.
Heute machst du das alles am Handy. Ich weiß noch, dass die ersten Spiele, die ich von dieser Art so kenne oder kannte, da siehst du auch, wie sich so, das ist so lustig, wie sich halt auch so Sachen, so, ich sag mal politisch jetzt im weitesten Sinne, verändert haben. Mhm. Die ersten Spiele, an die ich mich erinnern kann, waren so browserbasiert. Das heißt, du musstest dich dann am PC ins Internet gehen, ja, den Browser öffnen und ja, da dich einloggen und ja, dann konntest du das spielen.
Ja,
das also du kamst auch von der Schule und warst so richtig auf, wie sagt man?
Du warst einfach schon richtig nervös
so richtig und hebelig. Und wolltest unbedingt einsammeln, ja, und so. Und ja, es gab dann immer die Funktion, dass du irgendwie so dich in so einen Modus bringen konntest, wo du dann einfach durch die Zeit, die vergeht, irgendwelche Sachen.
Ja.
Ich weiß noch, dass ich mal eine ganz kurze Zeit lang so ein, ich glaube, O-Game hieß das. Das war so ein Weltraumspiel. Da musstest du dann auch irgendeine Weltraummaterie einsammeln in der Zeit. Und es gab ein Spiel, und das meine ich mit politisch inkorrekt, das wird es heute wahrscheinlich so nicht mehr geben, das hieß Penner Game. Kennst du das?
Nee.
Einfach Penner Game.
Nee.
Wo man einfach einen Penner gespielt hat. Und dann war die Zeit, die man dann überbrückt hat, in der Zeit hat er dann Pfandflaschen gesammelt.
Was?
Und wenn du dann wieder dich angemeldet, ohne Scheiß, no joke. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt. Falls ja, bitte schreib mir, dass ich nicht der einzige Creep bin. Das Spiel hieß, glaube ich, die Website hieß wahrscheinlich auch wie pennergame.de oder so, oder pennergame.com, was auch immer. Und in der Zeit, wo man dann quasi ausgelockt war, hat man den quasi auf Pfandflaschensuche geschickt. Und umso länger man dann nicht online war sozusagen, glaube ich, dass das so ging. Dann hat man sich wieder angemeldet und konnte man die quasi abgeben und dann hatte man wieder Geld. Und dann konnte man halt Sachen kaufen. Aber wirklich so.
Bier.
So, ja, genau. Bier, auch Wodka. Also du musstest irgendwie so einen Rausch auch. Also ganz was? Krankes Spiel. Ich kriege das nicht mehr so zusammen, ist ewig her. Aber das wird es ja heute gehört. So nicht mehr geben. Da ist ja auch so respektlos und so ja, unpolitisch inkorrekt.
Ich finde ja auch schon diese ganzen Spiele, diese iPhone-Spiele, das habe ich auch bei meiner Cousine gesehen, dann kannst du halt so Figuren einfach schöner machen. Die, dann ist einfach so eine Figur, die dann morgens aufsteht und dann sieht die übertrieben hässlich aus. Mit Warzen, Pickel, stinkend. Da kommen dann so grüne Wolken.
Wie so ein Haare Tamagotchi, an, dann, wenn man den nicht pflegt.
Fettig und Augenringe und ganz gelbe, eklige Zähne.
Tamagotchi auch.
Und dann musst du die halt schöner machen. Die Zähne putzen und keine Ahnung. Und dann schminken. Und dann, wenn du am Ende dann noch die Wimpern aufgeklebt hast, dann bist du absolut wunderschön. Wo ich mir denke, was ist das auch für ein Spiel, was du den Kindern da vorlebst, dass du dann am Ende schön bist. Verstehe ich, wenn du die Grundsachen machen musst. Aber
das Problem ist ja manchmal, dass ja auch, also guck dir Candy Crush an, das ist ja so ein simples, banales Spiel.
Ja.
Aber ich gehe da halt voll drauf
steil. Ich habe mir jetzt auch
also ich könnte dann echt... Das
Fruit Ninja einfach wieder runtergeladen und Subway Surfer.
Genau. Das Perfide daran ist ja, dass, und ich nutze das ja auch wirklich, dass du bei Candy Crush teilweise, wenn du weißt, ich brauche jetzt nur noch 2 oder 3 Züge, um das Level zu beenden, aber ich habe keine mehr, dann kannst du ja Werbung gucken, um dann die Züge
zu bekommen. Das hatte ich zum Beispiel noch nie.
Da ist ja so ein Trigger, ist ja super smart gemacht, aber halt auch super perfide. Ja. Genauso wie du auch in der App Sachen kaufen kannst,
ja,
was auch ganz gefährlich ist. Und dann guckst du den Clip an und was ist der Clip? Ist ein anderes kleines Handy-Game, so wie dann, wie heißt das, Wipeout Survival oder so, wo ich immer dachte, ich habe da auch bei Insta schon Werbung für bekommen.
Und dann musst du das immer spielen und wieder
so, ja, okay, sieht jetzt nicht uninteressant aus. Genau, da musst du das so ein bisschen anspielen und dann am Ende, um wirklich weiterzukommen, wird das noch einmal im App-Store tatsächlich direkt angezeigt. Also es ist so krank, dass das auch zulässig ist, okay, dass du wirklich, du spielst das so an und denkst so, das ist eigentlich auch ein ganz geiles Spiel. Oder dann so ein anderes, wo du dann irgendwelche Sachen zusammenbasteln musst oder so.
Diese ganze Süchtigmacher-Scheiße, echt.
Genau, dann denkst du, das ist ja so, du bist dann so in diesem Rabbit Hole und das ist ja eigentlich wirklich pure Zeitverschwendung. Mm. Ne? Ich meine, klar, wenn du eh so ein bisschen mit deinem Gehirn das schon irgendwo an der Garderobe abgehängt hast und sagst, ich soll jetzt nur noch ein bisschen berieseln lassen und dann irgendwie
pennen. Also ich wünschte ja wirklich,
oder mal so Auszeit. Ich bin ja durchaus Freund von solchen zeitverschwenderischen Sachen.
Aber ja, ich bin ja wirklich so an dem Punkt, wo ich mir denke, ich wünschte wirklich, man könnte so irgendwie ab einem gewissen Zeitpunkt sagen, weißt du was, wir beide machen uns jetzt eine Zeit aus, ab 21 Uhr zum Beispiel legen wir unser Handy zur Seite, egal was wir machen, wir nehmen einfach mal nicht unser Handy in die Hand. Auch wenn wir eine Serie gucken, gucken wir trotzdem nebenher noch aufs Handy. Aber unterhalten ist eher wenig, auch wenn jetzt eine Werbung ist oder irgendwo oder keine Ahnung. Da ist jetzt nicht so, dass wir uns unterhalten, sondern man nimmt da als allererstes das Handy in die Hand, anstatt sich zu unterhalten. Oder dass ich abends denke, das macht ja so viel in meinem Kopf. Manchmal sehe ich auch Dinge auf Instagram, wo ich mir dann noch 8 Millionen Stunden Gedanken drüber mache und ich mir denke, jetzt kann ich nicht einschlafen. Aber das ist halt auch diese Freude daran, abends im Bett zu liegen und einfach nur zu scrollen, bis man einschläft tatsächlich. Mhm. Oder irgendwelche Warenkörbe zu befüllen. Aber ich würde mir trotzdem wünschen, dass man irgendwie mehr bedachter ist, dass ich mir denke, so, lass uns einfach mal unser Handy zur Seite legen und vielleicht auch nicht direkt einfach in Reichweite, sondern man legt es einfach vorne hin, so, da wo der Fernseher ist, gegenüber, sodass du nicht mal eben immer da dran kommst.
Ich verstehe, was du meinst. Ich bin ja vielleicht nur eine kurze Sache dazu, weil wir sind schon echt lange jetzt mit dieser Folge und das ist eigentlich ein sehr großes, komplexes Thema, auch ein interessantes Thema, glaube ich. Da könnte man tatsächlich mal eine eigene Folge drüber machen. Vielleicht nächste Folge.
Machen wir
doch, ich schreibe das gleich auf und dann denke ich daran nächste Woche. Aber vielleicht nur die eine Sache dazu. Ich bin ja eigentlich eher jemand, der Verfechter davon, eben diese Zwänge in Anführungsstrichen nicht zu machen, sondern einfach in dem Moment, wo man vielleicht in so eine Situation verfällt, sich dann zu bremsen und nicht einfach zu sagen, ich muss mich selber so,
ich meine auch gar nicht so
sperren, ich muss jetzt mein Handy hier vorne hinlegen und dann ins Schlafzimmer gehen, sonst kann ich nicht widerstehen.
Aber ich finde schon, dass wir ganz oft Situationen haben, super, super, super oft, wo man eher zum Handy greift, statt sich einfach zu unterhalten.
Total. Und das ist, wenn man das jetzt so wiedergibt, ist
wenn dein Handy halt direkt neben dir liegt, dann greifst du halt auch direkt zum Handy.
In der Situation so wiedergibt, denkt man sich, boah, total schade, guck mal, wir sind so lange zusammen, wir haben eigentlich total viel miteinander zu teilen und so. Warum redet man nicht stattdessen miteinander? Was man natürlich bei dieser Sache nicht bedenkt, ist, dass wir den ganzen Tag auf Achse sind, mit vielen Leuten interagieren, auch wir schon beruflich viel interagieren.
Und irgendwann auch nicht mehr reden will.
Du brauchst ja irgendwann, also dieser Selbstoptimierungszwang, der sicherlich auch durch Social Media ausgelöst wird, und das wiederum wäre ein Thema, um da wirklich eine ganze Folge mit zu füllen, der gibt uns ja immer so ein bisschen, als wäre das erstrebenswert. Aber du wirst auch immer wahnsinnig, wenn du wirklich versuchst, deinen ganzen Alltag immer perfektioniert und wir haben die absolut reinste Beziehung. Wir reden miteinander, wir gucken nicht auf die Handys, wir tauschen uns aus, wir gucken keine Serie, wir reden einfach miteinander, so bla. Dann springen wir uns nach 2 Tagen ins Gesicht wahrscheinlich. Das klingt jetzt hart und schroff, aber das ist einfach so eine gewisse Balance. Weil man nämlich bei dieser Sache, natürlich wäre das erstrebenswert, nicht so viel Bildschirm, also die Bildschirmzeit zu reduzieren und stattdessen, weiß ich nicht, ein Buch zu lesen oder ein Buch zusammenzulesen oder sich dann darüber auszutauschen oder sich generell auch über Medien, die man konsumiert, sich dann auch noch die Zeit zusätzlich einzuräumen, sich darüber auszutauschen. Also wenn wir eine Serie gucken, wir vielleicht sagen, wir gucken eine Folge und dann nehmen wir uns Zeit, um darüber zu reden.
Wer macht das?
Genau, wer macht das, wer hat da Bock drauf, weil das ist dann schon wieder wie so ein Zwang. Und was man in der Auszeit und Freizeit halt nicht will, ist Zwang.
Ja, ich glaube halt einfach nur, es muss ja nicht direkt immer dieses von schwarz auf weiß.
Haben wir dafür den Podcast.
Ja, schwarz auf weiß, sondern einfach, dass man einfach bewusster darüber nachdenkt, dass wenn man zum Handy greift, sich einfach vielleicht denkt, lasse ich das vielleicht doch liegen. Und ich habe die Situation ganz, ganz oft, wenn wir dann mal selten zusammen essen, wie heute Morgen zum Beispiel, dann frühstücken wir wirklich mal zusammen, was wirklich selten vorkommt, aber dass wir trotzdem am Handy sitzen. Und ich mir denke so, lass uns doch wenigstens am Morgen, wir sehen uns wieder den ganzen Tag gefühlt nicht und abends hängen wir direkt wieder am Handy und am Fernseher und reden dann gefühlt auch nicht. Und man könnte ja entweder auch meinen, wirklich im Podcast hier, so oft wie wir das sagen, wir reden wirklich absolut gar nicht miteinander, aber oft ist das irgendwie so, dass wir jetzt nicht groß viele Themen austauschen, sondern einfach so Random Talks, ne? Aber jetzt
nicht Random Talks, eigentlich das Gegenteil, dass wir wirklich das Notwendigste reden, viel über die Arbeit halt, uns da abstimmen, halt strukturiert, aber jetzt
wir
nicht
reden
so.
Halt viel Quatsch, das ist das.
Ja, genau, auch viel Quatsch, aber jetzt nicht so mal täglich sich mal abzudaten, so wie geht's dir, ne? Alles
ja,
gut,
so,
sowas.
Genau,
so. Oder was steht heute an, beschäftigt dich irgendwas, so.
Aber ich habe so gedacht, gut, jetzt frühstücken wir mal einmal, dann können wir doch mal wenigstens darüber quatschen. Und was steht jetzt heute noch so an? Oder keine Ahnung. Oder
aber
hast
ist
du
ein
gut geschlafen?
Thema. Lass uns das mal an der Stelle einfach als Cliffhanger so stehen lassen. Ich glaube, Oberthema Selbstoptimierungszwang, auch, glaube ich, viel durch Social Media bedingt, dass man natürlich immer vorgelebt bekommt, in jeder Hinsicht perfektioniert, irgendwie immer jemanden sieht, so als Role Model.
Ja, okay.
Genau, und auch Medienverhalten. Und natürlich auch Beziehungen, ne? Wenn man lange zusammen ist und so, dass man nicht das Interesse aneinander verliert, sodass man nicht das Gefühl hat, ja, der Partner, der, über den erfahre ich eh nichts mehr Neues, so, der ist dann, wird dann langweilig vielleicht.
Ja, nur noch ein ganz kleiner Einwurf, das sind so die ganz kleinen Dinge im Alltag, die ja manchmal schon eine ganz große Wirkung haben, wie zum Beispiel einfach, dass man morgens irgendwie wenn man aufsteht, sich irgendwie guten Morgen sagt oder einen Kuss gibt oder wie auch immer, ne? Und abends, wenn man schlafen geht, gute Nacht sagt. Ich wüsste nicht, wann wir das letzte Mal gute Nacht gesagt haben, weil entweder schläfst du vorher ein oder ich schlafe vorher ein, weil wir irgendwie einfach die ganze Serie gucken und irgendwann schläft man halt dabei ein. Aber man sagt nicht so, nochmal so, gute Nacht.
So ein richtig aktives ins Bett gehen.
Was ich auch nicht so schlimm finde, aber dieses guten Morgen finde ich schon, ist schon so, und auch dieses Interesse, man wünscht den anderen einfach einen guten Morgen und man, ne? Man sagt sich was.
Ja.
So kann man den Tag beginnen, als wenn man einfach aufsteht, man redet nicht miteinander und dann irgendwann sagt man ja und tschüss, sehen uns heute Abend, ne?
Ja, als kleine Einordnung dazu, genau, muss ich sagen, dass wir einen anderen Tagesrhythmus haben, dass ich meistens eher aufstehe und dann teilweise auch schon aus dem Haus gehe, während du noch im Bett liegst.
Ja.
Das ist nicht so, als würden wir zur exakt selben Zeit aufstehen. Nee. Dann, glaube ich, würde sich das auch so ergeben, dass man sich einen guten Morgen wünscht oder zusammen auch den Tag startet und so. Aber es ist ein interessanter Punkt. Ich finde auch, dass man immer mal wieder, glaube ich, da in so einen Trott verfällt. Auch ist, glaube ich, auch nicht schlimm. Es ist auch nichts, wo ich mich schlecht bei fühle, so auch in langen Beziehungen.
Nee.
Sondern immer mal wieder in so Phasen reingerät.
Aber kleine Dinge, die wieder viel ausmachen, wenn man sie dann doch wieder umsetzt.
Es ist interessant, die wiederum zu analysieren und dann vielleicht daraus auch Schlüsse zu ziehen, wo man vielleicht kleinere Anpassungen mal so im Alltag, im Verhalten machen kann, um dann wieder so ein bisschen zurückzufinden zu dem, was man sich ja dann eigentlich auch wünscht.
Ja.
Was ja dann nicht Zwang ist, sondern einfach etwas schöner ist.
Ja.
Gut, ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort.
Ja.
Jetzt
habe ich schon wieder Hunger.
War auch wieder alles drin, ne? Zwischenzeitlich ein bisschen emotional, mit sehr Familien, sehr viel tiefe Einblicke.
Ja.
Ja, aber ich glaube, interessant, ich denke jetzt schon über einen Folgentitel nach.
Ja, ich auch. Ich denke jetzt schon über die nächste Folge nach, tatsächlich.
Das ist schwer, das alles in einen.
Na, wir sind ja immer Leute, die, also Claim so zwei, die sehr offen in den Podcast reingehen, ohne dass wir uns Gedanken darüber machen, worüber wir sprechen. Wir sagen dann vielleicht einfach nur so, das könnte man kurz anschneiden. Aber das war's. Also wir haben eigentlich nie was richtig vorbereitet.
Nee, eigentlich reicht unsere Vorbereitung und Recherche für die ersten paar Minuten, dass man weiß, mit welchem Thema man vielleicht einsteigen könnte.
Ja, aber meistens, so wie heute, sind wir auch einfach random gerade eingestiegen und wussten, also obwohl wir eigentlich was anderes vorhatten.
Ja, wir haben ja jetzt vor mittlerweile 2 oder 3 Stunden noch nicht mal gewusst, was wir heute aufnehmen, ehrlich gesagt. Dann aber gemerkt, dass dann sonst zeitlich wieder alles sehr eng wird. Aber gut, genug der Erklärung. Wir beenden die Folge an der Stelle. Also nächste Folge reden wir über Selbstoptimierungszwang, Social Media, kleine Alltagsthemen etc. pp.
Und dann wünsche ich euch noch einen wundervollen Sonntag. Und ich hoffe, die Sonne scheint.
Das hoffe ich auch.
Tschüss.
Tschüss.